Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
Und das ist unsere nächste Folge.
Hab ich's.
Ja, das war eine super interessante Geschichte, woher der Name Satanische Pferde kommt. Jetzt stellen wir erstmal unseren Gast vor. Vor uns sitzt Marco Gruschwitz, aka Satanische Pferde. Aus dem Studio Schutt und Asche.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ist es dein Studio? Ist es dein Studio?
Ja.
Dein eigenes alleine?
Also ich würde sagen, also ich bin der Inhaber sozusagen, aber ich habe dann noch jede Menge andere Leute, die damit arbeiten sozusagen. Genau, wir haben noch eine Piercerin und noch zwei Tätowiererinnen, eine Azubine und dann fangen jetzt auch noch bald ein weiterer Tätowierer und noch eine Tätowiererin an.
Ah.
Also es wird schon größer, das Team.
Bildest du die Azubine aus?
Ja.
Das notiere ich mir schon mal, bevor ich jetzt kurz noch was anderes reinschiebe, weil wir haben versprochen, dass wir jetzt immer so ein bisschen am Anfang erläutern, was der Stil ist, weil wenn jemand Auto fährt oder unterwegs ist, kann er jetzt gerade nicht gucken. Wie würdest du also deinen Stil, beschreiben Sie mal doof, ne, wenn man es selber machen muss? Ich würde sonst auch machen, okay. Aber für mich ist es interessanter, wenn du es machst.
Ja. Okay, ich würde mir mal anhören, wie du es beschreiben würdest und dann würde ich beschreiben.
Na, da bin ich natürlich. Okay, also ich finde, es ist ein bisschen psychedelisch, kubistisch. Ich denke an diese ganze Ära um Blaue Reiter und so weiter. Es hat so Linolschnittanteile, aber weil ich jetzt auch weiß, dass du Linolschnitte machst. Aber ja, diese Grobheit vom Holzschnitt teilweise oder von den Formen her. Und dann ist es halt noch ein traditional Einfluss, aber mit so einem Weirdo-Tendenz. Und schwarz.
Das trifft ziemlich gut, ja. Ich würde auch sagen, so surrealer traditional und so ein bisschen Weirdo-traditional. Oder ja, Weirdo-traditional.
Zumindest inhaltlich auch.
Ja, genau. Doch, ja, würde ich sagen.
Ja. Marco hat mir mal sehr gut geholfen, weil er hat mir mal geschrieben, wie er das mit dem Stencil und dem Linol-Druck macht. Davon dürften wir diesen Hack verraten.
Ja, voll gerne.
Den kennen wahrscheinlich schon voll viele.
Ich kenne ihn nicht.
Ja, also du mal, wenn du deine Skizze sozusagen hast, was du als Linol-Druck machen möchtest, dann bringst du sie genau so auf wie ein Stencil auf die Haut, nämlich mit Stencil-Stuff. Aber der Clou war, und das hatte ich nämlich nicht gemacht, Marco lässt es ein paar Stunden, also einen Tag trocknen, das Stencil-Stuff auf der Linol-Platte. Also das Stencil mit dem, genau, das also schon das Blaue ist schon drauf sozusagen, das lässt er einen Tag trocknen und dann fängt er erst an, die Platte zu schneiden.
Genau, und dazu noch sagen, wichtig ist, das Design vorher nochmal zu spiegeln, bevor man stencilt, weil sonst ist es nämlich verkehrt rum, das ist mir schon so oft passiert, nicht, ja. Dann jedes Mal so, naja, sieht auch irgendwie schon auch okay aus.
Aber wäre schön, wenn es richtig gewesen wäre.
Wäre schön, wenn es richtig gewesen wäre, aber auch mit dem letzten ist es mir wieder passiert. Das wird mir auch in Zukunft noch passieren. Ich sage es auch, um mich jetzt selber nochmal dran zu erinnern. Und was noch ein Trick ist, das mit dem Föhn zu föhnen. Da geht es schneller, muss man so gar nicht den ganzen Tag warten.
Also wie du meinst die fertig gedruckten Drucker?
Die Stencil auf der Linolplatte, dann föhnen.
Okay.
Das geht auch auf Kunsthaut sehr gut. Deswegen, wenn man so gerade mit Tätowieren anfängt oder mal was ausprobieren möchte und auf Kunsthaut tätowiert, da die Stencil drauf und dann föhnen und dann hält das auch. Und dann kriegt man es teilweise auch nur mit Chlor wieder ab.
So, jetzt habt ihr schon nach 4 Minuten direkt was gelernt. Richtig gut. Und dann hat er noch aber auch noch eine Werkstatt in Dresden, wo er hingeht und die drucken lässt. Deswegen sind die dann auch noch so gut gedruckt. Da ist jetzt schon viel dabei, dass so ein Linolschnitt gut wird, sag ich mal. Weil du da in so einer alten Eisenpresse stehst.
Das
ne?
ist voll cool. Wir haben in Dresden so eine Kunsthandwerkstatt, wenn man das mal so nennen kann. Da gehen viele hin, da kann man sämtliche Sachen drucken, Hochdruck, Tiefdruck. Die haben da ganz viele coole alte Pressen auch. Also wirklich richtig altes Zeug. So sieht man manchmal in den Reels auch von den Zusammenschnitten von den Linoldrucken. Da muss man richtig sich mit komplettem Körpergewicht dann reinlehnen und
Es sind so Schmiedeeisern und du ziehst dann immer diesen großen.
Ist richtig cool und die haben halt auch Möglichkeit, dann A2 zu drucken, weil am Anfang habe ich es mit der French Press vom Kaffee gemacht und habe die dann auf den kleinen Formaten genommen und dann damit das gedrückt. So ist auch cool, weil irgendwie, klar ist das Schwarz dann nicht so satt schwarz. Aber ich mag auch so ein bisschen die Struktur, die dann dadurch entsteht, dadurch, dass es eben nicht so cool ist, das finde ich generell cool am Linoldruck, dass es, beim Tätowieren soll es immer möglichst sauber und akkurat sein und die Flächen schwarz und alles. Und das ist irgendwie so ein cooler Gegenpart dazu beim Drucken, dass es dann mal so richtig rough sein darf und auch soll irgendwie. Ja, das mag ich dann immer ganz gerne.
Wo wir bei den Hacks jetzt schon sind, kannst du ganz kurz dein Setup beschreiben? Für alle, die wissen wollen, wie tätowiert er denn jetzt? Mit was macht er das dann?
Ach so, Maschinen und so mäßig, okay.
Oder die Sachen, die du erwähnen willst. Die
ist kein Geheimnis. Ich tätowiere aktuell am meisten mit dem Bishop Wand, mit dem Packer. Mit dem mache ich alles, aber einfach, weil ich mega faul bin. Das geht gut, das muss man ein bisschen sich antrainieren. Also es war, ich habe mit Spule angefangen, dann mit Rotary und dann auf den Cubeln auch umgestiegen und dann irgendwann so einfach aus Faulheit, weil es einfach so schön angenehm ist, einfach alle drei Module, die ich benutze, so alle drei Nadelgrößen, die ich für ein Tattoo eigentlich gewöhnlicherweise brauche, kann ich einfach wechseln und es ist ein Pen und mit Akku und ich habe noch einen Reserve-Akku und kann den dann schnell austauschen. Das ist einfach sehr, sehr angenehm, aber man muss auch dazu sagen, es geht jetzt auch bei dem Stil etwas besser, wo ich die meisten Flächen sowieso schwarz mache, wo es auf die Linie nicht so zu 1000% immer ankommt. So gerade bei so Rippenbogen, Bauch oder so ist Dan Cuban schon nochmal geiler. Und jetzt habe ich sie letztens wieder genommen. Das letzte Tattoo vor der Podcast-Session tatsächlich habe ich jetzt erstmal wieder Dan Cuban ausgepackt und habe damit tätowiert und war so, nein, ich hasse es, dass mir das gefällt. Das ist so schlimm.
Hast
ich will nicht.
Nee. Ach, schade, okay. Sonst
noch
jetzt
nicht.
Alle
ja,
gucken,
noch nicht.
Sieht man den Unterschied.
War einfach so, es geht einfach so gut, aber es ist so laut und ich mag das auch einfach nicht, dass das so laut ist. Ich hatte die vielleicht auch falsch eingestellt, als ich die das erstmal benutzt habe und dann hatte ich immer Tinnitus abends, so sitze ich auf der Couch. Und auf einmal fiept's und deswegen habe ich dann auch, wollte ich bewusst eine leise Maschine und weil ich auch überhaupt kein Maschinen-Nerd bin oder so. Also cool für alle, die da Freude und Spaß dran haben, da dran rumzuschrauben und rumzubasteln, das finde ich auch, kann ich auch voll fühlen, aber für mich ist es zum Beispiel jetzt überhaupt nichts, was mich am Tätowieren interessiert, wie die Maschine funktioniert, also welche Maschine. Und ich bin dann auch so wie der Pen, der Phone, der funktioniert und dann ändere ich das auch nicht, bis irgendwas mal nicht mehr funktioniert.
Was hast du für Module?
Weil das hast du meinen Tee gesüßt?
Das, nee, ich habe, glaube ich, alles hier zum eigenen Bedarf, weil ich das für Marco schon hatte.
Schwierig.
Weil ich war wegen der verschütteten Milch etwas durcheinander.
Durch den Wind.
Ich wollte es nicht noch riskieren, den Agaven. Nee. Dicksaft hier durch die Gegend zu schleudern.
Okay, sorry, ich stelle deine Frage.
Ich habe ja festgestellt, bei der, na gut, man kann jetzt einen Packer, einen Shader oder einen Liner nehmen, aber die Module sind ja entscheidend oder haben unterschiedliche Ergebnisse. Hast du dich lange durchgesucht? Wo bist du gelandet jetzt? Wie?
Ja, also ich habe lange durchgesucht bei dem Setup von den Cuben mit Nadelstange und Griff hatte ich immer. Dann am Ende die von Workhorse Irons, die Nadeln, Stangen und die Griffstücke von Black and Gold. Die fand ich immer super, diese abgeschnittenen Round. Und würde ich auch heute noch nehmen. Also wenn ich jetzt wieder auf das System zurückstreichen würde, ich habe sogar die Dan Cuban vorne diesen Cheyenne Grip drauf gemacht, dass ich mit Modulen benutzen kann.
Ah.
Ging auch ganz gut. Es geht,
ist aber okay. Kein Unterschied. Weil ich hätte jetzt gedacht, dass das schon die Eigenschaft der Maschine stark verändert.
Ja, ich glaube, meine Maschine war vorher scheiße eingestellt und jetzt habe ich sie so benutzt und jetzt geht sie damit richtig gut. Also halt auch, dass sie leise und angenehm läuft, so wie sie bei allen anderen läuft, die in der Dan Cuban benutzen. Ich war immer so wie, warum ist meine so laut? Das kann doch nicht normal sein. Aber
hast du dann jemanden, dem du die gibst und der dir dann sagt, ob alles damit okay ist?
Oh, im Laden, wo ich gelernt habe, ja. Da waren alle sehr auf die Maschinen spezialisiert und so. Jetzt im jetzigen Laden ist es, nee, da benutzt auch jeder einen Pen. Das von daher ist das, habe ich da nicht wirklich Ansprechpartner.
Ja.
Genau, und Module benutze ich für die Linien, die von Magic Moon, die finde ich super.
Welche nimmst du da?
Welche Nadelgruppe genau und so? Meistens eine 30-7er Liner, Diamond und eine 25-3er für Siblings und für die grauen Sachen. So,
siehst
genau,
du?
Für die genau. Details, ganz genau.
Die Siblings, ist auch nochmal.
Jeder scheint es annehmen.
Ja, und für das Ausfüllen nehme ich am liebsten Cheyenne. Also ich, ne, keine Werbung für irgendwelche Firmen so. Ich nehme einfach, ich sage einfach das, was ich am besten finde. Ich werde jetzt von nichts irgendwie gesponsert oder so.
Aber wir.
Nein. Aber ich muss sagen, ich finde die von Cheyenne, die lassen sich die Flächen einfach am besten schwarz machen mit denen. Das ist der beste Farbfluss für mich. Aber ist auch, fragst du 20 Tätowierer, kriegst du 20 Antworten auf die Frage.
Deswegen frage ich auch, weil die Modulbandbreite ist ja riesig. Also in den Firmen schon die übelste Auswahl und dann nochmal Auswahl von Firmen. Und bei den Flächenfüllen, welche Nadelgruppe nimmst du da? Oder?
Dann nehme ich zwischen 9er Magnum und das Höchste, was ich eigentlich so nehme, ist eine 15er Magnum.
Und dann aber auch wieder 30er?
35er. Oh. Ja, da 35er meistens. Oder auch manchmal 30er, das dann finde ich. Aber doch, ich glaube meistens eher 35er. Genau, also wenn ich jetzt mal eine Riesenfläche schwarz mache, wie zum Beispiel einen, so einen ganzen Blackout für einen Arm oder so, wenn das mal, selten kommt das vor, aber wenn es mal gefragt ist, dann nehme ich vielleicht auch manchmal eine 23er, aber ich gehe ungern höher, weil ich das Gefühl habe, das geht dann einfach nicht so gut rein. Also ich müsste die Maschine so hoch drücken und es fühlt sich für mich an, als würde ich dann die Haut einfach damit kaputt machen. Und ich sehe, dass es geht. Es gibt Leute, die das können mit großen Nadeln, da so drüber schrubben und dann ist das astrein schwarz und heilt super ab. Ich krieg's auf jeden Fall nicht hin. Ich muss bei den kleineren bleiben und mach dann lieber Schritt für Schritt und so Fläche, Streifen für Streifen mache ich es mit den kleinen Nadeln schwarz und das fühlt sich für mich einfach besser an.
Ja, so habe ich es auch gemacht. Also dieses, oder ich hatte mich mal mit Philipp unterhalten, das ist eine ganz andere Technik, eine ganz andere Bewegungsart, eine andere Druckart und muss man wahrscheinlich erstmal einen Lehrgang machen. Ja. So. Aber sich das jetzt einfach so abzugucken, ah, so macht er, das funktioniert nicht. Und ich merke auch mal, wie dieses traditionelle Schattieren so durchkommt.
Genau.
Bei mir ist es gleich, ich würde auch nicht höher gehen. Und Long Taper, Short Taper, machst du da Unterschied oder ist dir das wichtig? Oder?
Nee, meistens Long Taper. Ja. Ich komme mit Long Tapern besser klar. Medium Taper noch, aber Short Taper benutze ich gar nicht.
Nee, ich benutze bei Long Taper. Ich habe mich früher nie einen Kopf gemacht. Dachte, das ist doch egal. Aber ich merke schon Unterschiede. Deswegen jetzt mal dieses genaue Nachfragen.
Ja.
Und letztens hat mich auch jemand gefragt, ob ich das mal fragen kann. Genaueres Setup. Und dachte ich mir, naja, wenn du es teilen willst, dann
voll, ich denke,
wirklich bis ins Detail rein.
Ja, ist bestimmt für Menschen interessant. So.
War ausgiebig jetzt.
Habe ich gesagt, nämlich, dass es die Leute gut finden.
Ja, ja. Nee, ich verstehe es ja auch, wenn du jetzt, in so einen Supply reinguckst und welche Nadel und du weißt,
absolut.
Du bist total über, entweder probierst du alles durch oder bist einfach überfordert, deswegen kann das ja vielleicht helfen.
Absolut.
Was machst du schwarz, welches Schwarz willst du das verraten? Oder
das Eclipse nehme ich.
Ja.
Genau, das finde ich super und das finde ich halt richtig schön schwarz ab.
Gibt's nicht zu meckern.
Ne? Gibt's nicht zu meckern, ne? Es geht gut rein, halt gut ab. Ja, finde ich super.
Stipplings sind grau?
Genau, also ich verdünne das. Meistens, am Anfang habe ich es mit unverdünnem Schwarz gemacht, jetzt mache ich es mittlerweile mit so ein paar Tropfen. Ich bin auch genauso voll. Also kann man mich auch nicht fragen, wie viel Tropfen machst du rein? Es ist immer so Augenmaß, so Pi mal Daumen und dann passt das. Genau, und dann damit die Stipplings.
Hast du jetzt, war das so, dass du erst Grauschattierung genommen hast, sehr grobe Whips und jetzt zum Stippling gewechselt?
Genau.
Was ist die Motivation gewesen? Wenn wir jetzt schon beim
Liebe ich. Gut. Liebe alles gerade.
Die Struktur tatsächlich von der Fläche, es finde ich schöner.
Die also erstmal Stipplings optischen jetzt genau. Die Haltbarkeit oder so.
Genau, also ich habe mich da.
Können wir mal das Dings nehmen dazu?
Klar.
Ich habe mich dahin gearbeitet von. Am Anfang habe ich es mit der Magnum gemacht, so drüber gekratzt, sage ich jetzt mal, um so eine graue Fläche zu bekommen. Das wird dann aber sehr fein und das heilt dann auch sehr flächig grau ab eher. Dann habe ich es irgendwann, mit diesen, da gibt es von Magic Moon, was wie Magnums sind, aber es sind drei oder mehrere Liner nebeneinander, immer so Dreierliner nebeneinander.
Ah, ja.
Das habe ich probiert, fand ich cool, aber sieht dann auch am Ende sehr aalglatt aus. Und mit dem Liner finde ich einfach die Struktur einfach, finde ich interessanter.
So. Die bleibt beim Abheilen ähnlich rough wie frisch.
Ganz genau, die bleibt so rough.
Und das ist quasi das Ziel, dass es abgeheilt, möglichst texturiert oder wie heißt das, mit so einer Ober, also ja.
Ja, würde ich sagen, texturiert.
Und wenn du dir hier den vierfüßigen Vogel anguckst, der ja noch in Progress ist, aber wo eben die Schattierungen noch nicht da drin sind, magst du das auch? Also brauchst du das aus deiner Sicht?
Das hat dann mehr so ein bisschen Linolschnitt-Flair, ne?
Da entscheidest du noch, dass da
Stippings das kommt noch rein.
Ja, gut.
Das habe ich, hab ich dann schon entschieden. Das kommt noch rein. Aber theoretisch braucht es das nicht. Theoretisch funktioniert es auch so. Mhm. Müsste ich immer gucken. Manchmal brauchen es Motive. Manchmal brauchen sie es nicht. Im besten Fall bräuchten sie es eigentlich nicht, wenn ich es richtig zeichne. Aber ich finde es immer noch, das gibt noch eine extra Ebene dazu.
Ja, also hat ja auch nochmal einen Stil dadurch. Also deinen. Oder nochmal mehr das Wiedererkennbare so ein bisschen vielleicht. Finde ich.
Mhm.
Total.
Wie ist dieser ganze Prozess? Achso, ich sag jetzt nochmal einen Hinweis, wenn ihr auch nochmal noch einen ganz fluffigen Einstieg zu Marco haben wollt, der war auch schon beim Sepp bei Tales from the Needle. Das kann man auch hören. Da kriegt man auch eine Stunde, Marco zu hören.
Mhm, Grüße.
Ich weiß gar nicht, was man als erstes hört. Den vielleicht und dann unseren. Ist man so reingeflufft von einer zeitlichen Einordnung. Ich wollte fragen, ob du den Prozess beschreiben kannst, wie sich dein Stil verändert hat und wie das vonstatten ging. Mhm. Weil er hat sich ja verändert.
Ja,
signifikant.
Er hat sich wirklich sehr verändert. Ich weiß nicht, wie weit du runtergescrollt hast. Ich habe auch viel verborgen.
Das dachte ich mir. Diese Profile heißen für mich ja auch immer nur, hi, das ist mein Profil und das ist das, was ich zeigen will.
Ja, genau, ganz genau.
Und mehr weißt du nicht. Also wenn man dich nicht schon vorher verfolgt hat, dann sozusagen kann man es jetzt nicht mehr ganz so.
Wie lange tätowierst du?
Seit 6,5 Jahren.
Jetzt. 6,5 Jahre.
Das ist ja noch gar nicht so lang.
Mir kommt das irgendwie mega lang vor, aber ja, ich erschrecke jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, wie lang das dann doch jetzt schon ist, weil es fühlt sich nicht so.
Beschreib nicht so lange mal, an. Was es sozusagen vorher war, bevor ich hier unten gestartet? Angekommen bin, genau.
Ich habe in meiner Ausbildung, das fand ich auch sehr schön, haben mich meine Ausbilder dazu motiviert, viele verschiedene, also eigentlich alle Stile zu zeichnen. Mhm. Ich muss also natürlich mit realistisch anfangen, dann später auch so diese 80er, 90er New School Sachen, dann auch Schriften, dann auch Biomechanik und so, und das ist irgendwie verrückt, weil das konnte ich mit am besten, aber das habe ich am meisten gehasst.
Ah, okay.
Das ist wirklich, das war, die waren alle so wie. Bitte?
Warum konntest du das so gut?
Keine Ahnung, irgendwie hat mir das von dem ganzen Flow und von diesem, wie man das an diese Körperstellen anpasst, es fiel mir relativ leicht, da so mit den Formen zu folgen, und gerade wenn das nicht so eine klare Struktur hat und so eine Vorgabe, dann ist mir das sehr leicht gefallen. Und das, ich glaube, das so ein bisschen Einfluss ist in dem, was ich jetzt mache, mit drin, weil das eher mehr oft mal die Form im Vordergrund steht und nicht der Inhalt. Und ich hab's aber gehasst, Biomechanik. Und die waren auch immer so wie, mach Biomechanik, das kommt wieder. Damit wirst du erfolgreich.
Wahrscheinlich werden sie recht haben.
Ja, vielleicht. Aber also bis jetzt habe ich es noch nicht wiederkommen sehen. Ich sehe manchmal Leute, die es richtig gut machen. Aber das ist dann eher ein Randphänomen, würde ich mal einschätzen. Oder wie würdest du das einschätzen? Oder ihr das einschätzen?
Ich habe auch nicht mehr den ganzen Überblick. Aber wenn man zufrieden ist mit so einer Nische, ist doch egal dann. Ne? Wenn man sagt,
ich kenne nur Markus Lehnert, den hatten wir hier.
Mhm.
Aber die sagen ja dann wieder, das ist ja schon wieder ein anderer Begriff.
Das
ist
ja fraktal.
Die würden sich, glaube ich, nicht Biomechanik nennen.
Stimmt.
Das ist dann auch wieder die Frage.
Ja.
Reden wir von der gleichen Gruppe
genau.
Oder haben die sich schon abgespalten, abgesondert, bekriegen die?
Also Tattoo-Magazin Biomechanik war ja aus meiner Haut. Da ist ein Schlitz.
Mechanik.
Und da sieht man jetzt dadurch, dass da ein Schlauch in meiner Elle ist.
Genau, das ist der Klassiker.
Ja, das, ist ja eigentlich.
Das ist der Klassiker.
Und die Haut ist noch so aufgefetzt außen.
So, genau, und bei mir war es auch eher Bioorganik, wenn man das so sagen kann. Also weniger die Schrauben und das technische Zeug, weil das ist nicht so meins. Aber das Organische.
Ach, okay.
Ne, eher das.
Witzig. Boah,
ist super witzig.
So Guy Atchison, oder was meinst du mit organisch?
Mhm, genau, das ist so
natürliche Formen.
Natürliche Formeln, eher so diese Szenen, oder wie als wären da so, als würde man so, organisches Material da zeichnen.
Und wie haben dir die Kunden, die haben gesagt, Junge, du musst es lernen, und haben jemanden gesucht, der dann so einen Muskelarm haben wollen? Oder wie läuft das so ab in der Ausbildung? Wie kommt man an Kunden? Oder wie kann ich mir gar nicht vorstellen?
Vielleicht sage ich erstmal noch mit dem Stil so, was du.
Auf jeden Fall, mal Fahnen behalten.
Genau, ja. Ich neige oft dazu, sehr schnell irgendwie abzuschweifen und zu springen. Ich versuche es erstmal zu Ende zu bringen, genau. Und dann habe ich irgendwann noch durch das Ganze durchprobieren, habe ich dann gemerkt, dass mir das Traditional am besten gefällt. Sowohl die Leute, die ich mir immer angeschaut habe auf Instagram, fand ich sehr inspirierend, und das hat mir einfach selber am besten gefallen. Dieses Klassische, ich wusste, dass es haltbar ist. Es ging mir schon immer sehr um Haltbarkeit und ist es auch noch in vielen Jahren cool. Also ich wollte schon immer einen Stil machen, wo ich sagen kann, okay, das ist einfach haltbar und irgendwie kann man, also ist das nicht so, ja, generell kurzlebig irgendwie. Und deswegen fand ich für Traditional ist ja natürlich dafür super und ich liebe das auch immer noch. Ich mache es bloß selber nicht mehr so sehr. Dann hat sich das geändert in Neo-Traditional. Dann hat in der Zeit lang jeder und sein Hund Neo-Traditional gemacht. So ist wahrscheinlich auch jetzt noch so in großen Fällen. Und das habe ich dann auch gemacht, auch mit Farbe. Und irgendwann hat mich das aber nicht mehr gebockt. Also spätestens nach der Tattoo-Menta in Kassel, die war noch vor Corona, ich weiß nicht, wann es war. Fun Fact, da hatte ich dir geschrieben, ob ich mit in dein Zeichenseminar kann.
Ach, da, wo wir waren.
Ja. Genau. Hat dann leider nicht geklappt, aber schön, dass wir uns jetzt hier sehen.
Strenge Teilnehmerzahl.
Genau.
Sonst überfordert gewesen.
Weil ich da war, ne? Und also, damit habe ich die Zahl gesprengt.
Wahrscheinlich.
Mal toll.
Du wieder hast dich reingezeckt, nicht bezahlt. Ja. Und schön hätte ich schön Marco mit Honorar gehabt. Danke.
Ja, stimmt.
Auf jeden Fall habe ich da auf der Convention gesehen, so wie alles Neo-Traditional und ein paar Traditional-Leute und nichts dazwischen. So war zumindest mein Eindruck. Und dann war irgendwie auch der Wunsch da, es ein bisschen einzigartiger zu machen, ein bisschen mehr in eine Richtung zu gehen, was eher mehr ich ist, sage ich jetzt mal. Dann ging das wieder zurück in den Traditional und dann mit Farbe auch Traditional lange Zeit. Und dann habe ich gemerkt, Farbe tätowieren macht mir gar keinen Spaß. Also einfach in dieser, ist cool zu zeichnen und ich mag das, diese extra Ebene an Farbe reinzubringen. Aber immer in dieser riesen Wunde drin rumzuwühlen, mit diese Farben flächig zu machen und alles blutet und die Kundschaft hat schon gar keinen Bock mehr.
Ja.
Und es hat mir einfach der Prozess keinen Spaß gemacht vom Farbe-Tätowieren. Und deswegen habe ich davon wieder weggegangen und ja, dann so ein bisschen in dieses surrealere, abstrakte gegangen, weil ich geguckt habe, wie kann ich das irgendwie auf die Spitze treiben, damit es eben nicht das 100. Segelschiff und das 1.000.000.
Aber wie macht man das dann? Wie guckt man, also guckt man sich dann andere Sachen an, hofft, dass es einem auf der Straße einfällt, was man jetzt macht? Also weil man, ne, jetzt mal so ganz plakativ, das fragen sich ja dann auch immer viele, wie man so einen Stilwechsel beginnt. Man setzt sich an ein weißes Blatt Papier und was macht man jetzt anders?
Ja, viel gucken bei anderen Leuten auf jeden Fall. Habe ich mir viel Zeug angeschaut und Inspirationen gesucht, dann auch natürlich auch, habe ich oft gute Gedanken, wenn ich so jetzt mal spazieren gehe und das lange mache, dann fallen mir oft manchmal einfach Sachen ein. Also gerade bei dem Surrealen ist es oft eine Frage der Kombination. Also was kombiniert man wie zusammen? Es ist oft Gebäude mit Köpfen, Schlangen, irgendwas. Und ja, dass das in der Natur natürlich nicht so ist, das macht es halt surreal. Und ja, eher so genau ist das dann gekommen. Und weil es auch irgendwie ein bisschen ja, nicht so den strengen Regeln folgt, wie zum Beispiel ein Traditional hat, so auszusehen. Im Japanischen ist das ja ganz extrem. Das hat am besten so auszusehen und das sieht so aus und das mochte ich nicht so. Deswegen ist die Freiheit schön. Da kann man auch manchmal Dinge formen und Sachen in dem Motiv einfach an eine Stelle machen, einfach nur, dass sie da sind für den Kontrast und für das Gesamtkonzept, damit das wieder stimmig ist. Also wenn ich jetzt sage, oh, hier oben fehlt mir noch eine schwarze Fläche, dann mache ich da noch irgendwas Surreales hin, was eine schwarze Fläche hat. Einfach, dass das Motiv an sich stimmig ist. Und das mag ich daran sehr. Deswegen habe ich mich dann auch in die Richtung entwickelt. Und weil es leichter ist, das auch mal einfach so zu zeichnen, aufs Blatt Papier. Und auch Freehand, finde ich, fällt mir das leichter, das dann auf diesem Stil, in diesem Stil zu machen.
Was hast du da für Vorgaben oder kommen die Leute mit Vorgaben?
Ganz unterschiedlich. Also manche Leute haben genaue Vorstellungen wirklich und schicken dann komplett technische Zeichnungen, wie das alles auszusehen hat und 1000 Referenzen und von mir und von anderen Leuten und dann noch selber irgendwie, ich habe mir das mal aufgemalt.
Ja, das finde ich auch richtig witzig,
dass sie dann so eine Sache machen. Das ist so witzig.
Ich habe mir das mal schon mal kurz selber platziert.
Das finde ich immer richtig witzig. Also finde ich cool, wenn die Leute so eine Vision haben und so eine Vorstellung, finde ich immer cool, kann man damit arbeiten. Ne? Und manche sind auch, das hatte ich in letzter Zeit jetzt halt öfters, dass sie so sind wie, ich würde mir meinen Arm tätowieren lassen, mach.
Ohne auch keine Motivpflicht, ja, keine nichts, thematische Vorstellung.
Gar nichts, wo ich dann auch manchmal überfordert bin, weil, ja, also, okay, dann sage ich immer, sag mir Dinge, die dir generell gefallen. Am besten so, schau mal meine Sachen durch. Zum Beispiel gefallen dir eher organische Sachen, pflanzliche Sachen, gefallen dir eher Tiere, eher Gebäude. Und was gefällt dir gar nicht? Meistens ist es so, du kannst alles machen, außer Schädel. Mhm. Da sind die Leute immer ganz spezifisch.
Richtig,
so,
ich wollte gerade sagen, deine Schädeln. Sachen sind ja morbide, ja, auch immer. Auch ja, ein bisschen, genau. Und haben ja oft Schädel. Oder, ja, vielleicht nicht oft, aber schon ab und zu.
Mhm.
Ja.
Aber es ist ja ein toller Ansatz. Du hast dann ein Hauptding und suchst dann kontrastige, genau, Sachen, die nicht passen und schon bist du drinne.
Genau. Also, ja, das ist in dem Sinne fällt mir das manchmal aber schwer, weil das ist auch so ein bisschen noch, wie ich den Stil dann so für mich gefunden habe. Ich würde auch nicht sagen, dass der schon am Ende ist. Da passiert auch noch viel und das ist noch ein Schritt zu gehen auf jeden Fall. Es ist nie irgendwie am Ende. Aber ich konnte mich am besten weiterentwickeln durch mich selbst limitieren. Also ich merke, wenn die Optionen zu groß sind, wie bei Farbtraditionals, wie viele Farben kann man denn machen? Gedeckte Farben, knallige Farben. Dann habe ich mich da schon reduziert auf, okay, ich nehme diese drei Farben. Und irgendwann ging es dann so in die Richtung, okay, nur noch schwarze Flächen, keine Schattierung mehr. Und nur noch schwarze Flächen, graue Flächen und Hautfarbe, also Hautton. Und das hat mir am besten geholfen, so den Stil zu finden, eher durch Einschränkung. Weil wenn die Vorgabe ist, du kannst alles machen, dann ist man erstmal so perplex. Also zumindest geht es mir so. Und dann komme ich da nicht weiter.
Mhm. Gab es so VertreterInnen, die du dir doll angeguckt hast? Oder wo du so sagst, ja, da kann man schon mal immer gucken?
Mhm, also MC Escher auf jeden Fall.
Ja.
So, dann
MC-Socker.
Ja. So, dann gibt es aus New York einen Tätowierer. Evan heißt der. Der macht auch so sehr surreale Sachen.
Mhm.
Dann, aber auch so Belmir. So, auch wegen, wo wir da im Weirdo Traditional Grüße. Sind.
Mhm.
Ja, fand ich immer schon cool. Die Arbeiten verfolge ich auch schon mit am längsten insgesamt.
Ja.
Auch schon bevor ich selber tätowiert habe. Und dann später natürlich auch so hier Felix 87, Bounty, die Sachen gucke ich mir sehr gerne an und finde ich auch immer eine schöne, da kommt man immer mal auf Ideen. So.
Mhm.
Und wir teilen uns tatsächlich auch viel Kundschaft. Ja, Felix Arzen auch und so. Also viele Kundschaft teilen wir uns. So.
Ja, kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Jetzt habe ich gerade eine Frage vergessen, die ich fragen wollte. Scheiße. Das war wichtig, glaube ich.
Weil wir im Scrollen drin sind.
Ja,
die
ganze
Energie verschwindet.
Nee, die hatte ich da. Achso, genau. Wie du das findest, dass die, dass da immer weniger vielleicht Eigeninitiativ, mach das aus, von den Kunden kommt. Weil ich habe, also haben jetzt schon viele in letzter Zeit erzählt oder auch als wir in Aachen auf der Convention waren, dass es irgendwie krass ist. Es ist halt so eine Wanted-to-Kultur, so eine krasse ist es gerade.
Ja.
So, hast du Flash? Egal, komme ich vorbei, guck ich die Flash durch.
Mhm.
Durch. Findest du das förderlich für euren Beruf oder irgendwie schade?
Oder wie ist das für dich?
Boah, das ist eine sehr interessante Frage.
Ja, ich wollte aber, dass das auch allgemeiner sagt, nicht nur, wie es für ihn ist.
Das ist,
oder ich wollte noch mal seine persönliche, weil ich das langweilig finde.
Ach so, ja, weil ich finde,
aber wir können es beides nacheinander machen.
Ja.
Deine zuerst.
Ich finde es cool, weil klar, diese Motive, die ich viel mache und die ich gerne mache und die mir Spaß machen, die erfordern auch eine gewisse Offenheit von den Leuten. Deswegen ist es auch generell cool, meine Kundschaft, die sind alle einfach so cool. Also ich habe das eigentlich so gut wie gar nicht mehr, dass ich mir mal denke an einem Tag, boah, ja, jetzt heute die Person oder das war heute anstrengend oder so. Das habe ich eigentlich gar nicht, weil Leute, die meistens sich sowas tätowieren lassen, die sind auch einfach generell chillig.
Mhm.
So, also ich würde mal großes Lob an meine ganze Kundschaft aussprechen, weil die alle super entspannt sind. Das macht jedes Mal richtig doll Spaß. Und ja, deswegen finde ich das prinzipiell gut. Also ich finde, das ist eine gute Entwicklung, die mehr den Personen, die tätowieren, mehr Freiheiten geben, sich auszuleben. So, wenn, ja, generell so. Wenn es nur so ein Sammelding ist, selbst dann ist cool. Selbst wenn die Leute sagen, ja, zeig mal deine Wannadus, du gehe ich auch zu anderen Tätowierern hin. Also bin ich ehrlich. Mir ist es dann oft das Motiv des Zweiteres. Ich möchte eher was von dieser Person haben und denke mir so, ja, cool, zeig mal deine Mappe auf und
ja.
zeig mal her. Und dann suche ich mir was raus, was irgendwie mit mir resoniert. Und ja, von daher finde ich es super. Ich kann aber auch voll verstehen, wenn Leute das kritisch sehen und das so, ja.
Was ist jetzt das Kritische daran?
Na, das ist so eine, wie so eine, einfach so eine Impulskauf-Sache. Ist so als Neo-Traditional so kam, hat sich ja dann fast auf der anderen Seite der Kunde den ganzen Kopf zerbrochen, wie viel 800 Stories in dieser einen Tätowierung sein sollen und was er da transportieren will und ob du auch nochmal die Sternzeichen dazu nachgucken kannst.
Ja.
Quasi, weil er sich so damit identifizieren wollte. Und jetzt ist es so, ja, keine Ahnung, hast du noch irgendwie einen Löwen irgendwo drin? Nehme ich.
So. Also so auch in der Hinsicht von, die Leute machen sich nicht genug Gedanken drüber.
Ja, wie so ein Schnellkaufverfahren.
Ja, und vielleicht auch mit dem Gedanken von, die bereuen es dann vielleicht irgendwann, weil es so schnell entschieden war. Das kann ich verstehen. Aber ich glaube trotzdem, dass Leute auch oft einfach so funktionieren. Ich habe ganz viele Kunden, die auch so sind wie, ich darf mir das nicht zerdenken, weil sonst mache ich es nicht. Das habe ich jetzt auch schon oft. Also auch enge Freunde von mir sind dann so wie, ja, ich muss es jetzt einfach, ich nehme jetzt einfach das und versuche da nicht mehr so viel drüber nachzudenken, weil sonst mache ich es nie.
Sonst mache ich es nie, okay.
Ganz genau. Ja. Und deswegen ist das immer ein Spektrum, glaube ich.
Absolut.
Ja.
Ja.
Ah, diese Auswahl und diese ganzen Gedanken überfordert wieder, musst dich entscheiden.
Ganz genau.
Und dann
ein gewisser Druck, dass es jetzt Bedeutung haben muss oder dass es jetzt irgendwie so persönlich sein muss, sondern es kann auch einfach mal cool sein, so ein Impulsding. Und die Sachen, die ich mir impulsmäßig tätowieren lassen habe, die mag ich auch noch voll gerne irgendwie, weil sie dann trotzdem immer zu der Situation gepasst haben und ich dann auch die Situation damit verbinde.
Hast du selber jetzt eine Mischung auf deinem Körper selbst tätowiert, wie durch die Stile, durch die du gegangen bist?
Ja, schon so ein bisschen.
Hast
du dir
in der Neo-Traditional-Zeit Neo-Traditional gemacht?
Ja, voll. Ja, absolut.
Hast du ein paar Lieblingssachen, die du mal kurz zeigen willst? Oder?
Also ich muss sagen, meine Hände, die sind von meinem sehr guten, lieben Freund Danne aus jetzt mittlerweile Nürnberg-Fürth, vorher Berlin, genau.
Grüße.
Der hat die gecovert. Die waren vorher, war da was anderes drunter?
Aufgelasert?
Genau, und ich habe das 6-mal lasern lassen.
Ah, krass. 6-mal,
ja,
beide.
Beide Hände 6-mal lasern lassen und das schwillt komplett an zu einem riesen Boxhandschuh. Sieht aus wie ein Blumenkohl und ist ganz eklig und ganz schlimm und ich will am besten gar nicht mehr dran denken, da redet man nicht mehr drüber. Das war ganz schlimm.
Wie lange kannst du nicht arbeiten mit so einer Hand?
2 Wochen. Ja, also ich musste 2 Wochen Pause machen, weil auch nachts beim Schlafen hochlegen.
Also jedes Mal 2 Wochen? Nee.
Doch, ja, doch. Jedes Mal circa 2 Wochen. Also, also manchmal 10 Tage, wenn ich Glück hatte. Wenn es mal besser verheilt, ist 10 Tage. Aber das ist wirklich, die schwillt so an. Und nachts wacht man teilweise durch den Schmerz auf, wenn das ganze Blut dann wieder da reinfließt und so. Es ist also, Hände sind richtig...
Kannst du keinen Handschuh dann machen, oder?
Nee, geht auch nicht. Und das kommen ja dann auch diese Brandblasen und so. Es ist katastrophal. Also einfach nur Krise. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass der die so schön gerettet hat. Und da bin ich sehr happy damit. Das sind Tattoos, die.
Hast du das extra angelasert, damit ihr was drüber macht? Also das war ganz schon genau, der ganze
das
Plan.
War, genau, ganz genau, okay. Dass es heller ist und das gecovert werden kann. Ganz genau. Und was ich noch sehr, sehr mag, ist von Friedrich Übler, apropos Neo, sehr liebe Grüße. Apropos Neo-Traditional mit der Phase, da habe ich mir diesen Ritterhelm stechen lassen, der ist euch auf dem Oberschenkel, gerade schwer zu zeigen, aber der ist sehr schön, den liebe ich auch immer noch und der sitzt auch immer noch Bombe. Also unfassbar gutes Tattoo. Ja.
Das waren dein Flash oder wie bist du da? Hat sich da auch bei dir was entwickelt? Ob du mit eigenen Ideen reingegangen bist oder was aus dem Buch genommen hast?
Genau, anfangs eigene Ideen und später dann hin zu Flash und dann auch gerade durchs Tauschen mit anderen Tätowierern dann einfach so wie, ja komm, ich nehme Flash von dir und du vielleicht einen von mir und dann ist es jetzt mittlerweile ganz spontan. Aber immer wieder, manchmal kommen mir schon wieder Ideen von, okay, das wäre auch mit einer Bedeutung oder es wäre mir auch wichtig, dass das dieses bestimmte Wunschdesign ist. Ja. Also es ist mittlerweile durchmischt.
Ganze Bahn. Hast du noch Platz? Hast du Pläne und überhaupt noch Platz?
Ich habe noch Platz etwas an meinen Beinen. Also meine linke Wade hinten ist noch frei und an den Oberschenkeln die Seiten und hinten sind noch frei. Genau, und die Streifen der Schande an der Seite.
Streifen der Schande.
Ja, weil ich habe vorne alles komplett voll und hinten alles komplett voll. Aber die sind zwei die jedes schlimmsten. Mal. Oh Mann, ich gehe auch sehr gerne in die Sauna und bin dann halt so zwei, dreimal die Woche in der Sauna und dann sehe ich das jedes Mal. Ich muss das bald mal angehen, wirklich. Aber ich habe einfach keinen Bock.
Du gehst zwei, dreimal in die Sauna in der Woche? Das ist ja krass.
Ja, das hilft mir voll.
Bei?
Bei der Stressbewältigung, sag ich mal so. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wie das Stresslevel bei euch so immer ist und wie ihr damit umgeht und was ihr macht.
Ähnlich. Ja. Ich erkenne mich wieder. Ich sehe auch in der Sauna meine unvollständige Sammlung und ich habe noch zu den Streifen der Schande noch den Bauch der Schande,
der Schande noch.
Und die Achsel der Schande noch dazu.
Oh, die habe ich auch noch, ja, Achsel.
Und dann denke ich immer, es müsste langsauber werden, aber einfach auch nur wegen den Saunabesuchen,
ja,
weil ich sonst nicht konfrontiert
werde. Aber gehst du in die Sauna wegen Stress?
Genau, und ich merke dann auch so, das ist, ich kann zwar meditieren und Yoga machen, aber da muss ich immer was reinbringen, was überwinden, und bei Sauna macht das die Hitze einfach.
Ja,
also,
genau.
Ich fahre runter, kann mich gar nicht gegen wehren und ich brauche nicht aktiv werden, außer da reingehen, mich reinsetzen.
Und im Ruheraum kommt dann halt auch viel noch, wenn man dann danach sich mal hinlegt.
Das hat schon eine ganz schöne Wucht, also bei mir jedenfalls, nach so einem kalten Becken liege ich da und bin ausgeschaltet.
Ja.
Schaffe ich mit anderen Techniken eher, doch bei Breathwork eventuell noch. Aber wie gesagt, alles mit Aufwand und war auch noch schön passiv.
Mhm, finde ich auch.
Du hast vorhin gesagt, du hast trainiert, um souverän zu sein. Oder wir hatten so gesagt, du wirkst gar nicht aufgeregt oder du wirkst eigentlich ganz entspannt. Und dann hast du gesagt, lange trainiert.
Absolut.
Magst du das erklären?
Ich habe schon immer, auch schon in der Schulzeit und so, Riesenprobleme mit Lampenfieber. Also und mit nervös sein und aufgeregt sein und so grübeln und dass ich wirklich die Nacht davor dann immer nicht schlafen kann, dass mir richtig schlecht geht so, und das ist auch immer noch so, aber das ist besser geworden, indem ich mich dem immer so krass stelle, also eben auch zum Beispiel mit dem anderen Podcast bei Sepp, so auch Riesenangst davor gehabt, aber dann einfach... Ich mache das jetzt einfach voll. Also es gibt jetzt keine andere Wahl und ich muss mich dem stellen. Und es ist jedes Mal mega unangenehm. Und es kostet jedes Mal viel Kraft und ich schlafe dann wieder davor nicht gut und bin aufgeregt. Aber es wird mit jedem Mal ein paar Prozent besser. Also nicht viel, aber es wird merklich irgendwann besser. Eben so besser, dass ihr jetzt heute gesagt habt, ich wirke souverän, obwohl ich es eigentlich nicht so bin, aber...
Hast du jetzt nicht geschlafen die Nacht davor?
Jetzt war es okay, doch, okay. Es war sehr okay. Ich komme auch aus der Spreewald-Therme gerade hierher.
Ah, sehr gut.
Ja, apropos...
welche ist denn das?
In Burg, hier im Spreewald. Genau, gerade wo wir Stressbewältigung, so, das ist immer eine gute Maßnahme. Und ja, das sind auch bei Sachen wie Fliegen. Ich habe so Flugangst immer ganz krass gehabt. Und ja, das generell oder auch mit Reisen irgendwo hin. Ich bin mit meiner Familie früher, wir sind nie weit in Urlaub gefahren. Meine Eltern haben Flugangst und wir waren immer nur Ostsee oder Österreich oder Südtirol, so Klassiker.
Ja. Mhm.
Und deswegen hatte ich auch von Anfang an schon einen riesen Respekt davor, mal woanders hinzureisen oder mal weg zu sein. Und dann gab es ja jetzt auch die Möglichkeit dann mit Australien Ende letzten Jahres. Und dann musste ich ja wieder fliegen und vor allem richtig 26 Stunden fliegen mit Umstieg. Voll furchtbar. Krise.
Furchtbar.
Und dann, aber es war wirklich so, dann auch innerhalb des Landes dann mehrfach geflogen zwischen den Städten, weil wir mehrere Städte bereist haben und dort auch gearbeitet haben. Und wenn man das so oft einfach macht und sich da rein forciert, dann wird es irgendwann besser. Also in dem letzten Flugzeug habe ich gestrahlt beim Start und bei der Landung. Und das hätte ich nie gedacht. Okay. Da ging es mir gut. So. Und deswegen weiß ich, okay, beim nächsten Mal, es wird auch gut gehen. Es wird schon irgendwie okay sein. Also eine Riesenüberwindung. Und ja, das hat sogar gegipfelt in, dass ich mich überreden lassen habe von meinen Freunden, dass wir aus dem Flugzeug springen, so Fallschirmsprung. Obwohl ich das nie machen wollte oder ich hatte nie überhaupt Interesse dran. Und dann, ja, das ist nochmal was anderes so, dann von, ich habe mega Flugangst und Höhenangst zu, ich springe dann aus diesem scheiß Flugzeug raus.
Krass.
Aber es ist das Einzige, was mir hilft und das ist jedes Mal, wie gesagt, wieder aufs Neue, auch jetzt nach so vielen Jahren, wo ich das so aktiv angehe, immer noch richtig schwer, richtig Riesenüberwindung, jedes Mal wieder aufgeregt, aber es gibt keinen Weg drumherum. Es muss so sein. Ich mach's halt nicht und bleib halt zu Hause.
Genau. Aber hast du erörtert für dich vorher, warum es, woher es kommt oder irgendwie so? Oder das ist egal, einfach machen. Oder ist es wichtig zu wissen, woher es ist? Oder nicht so?
Ja, das kommt auf jeden Fall viel so von der Kindheit und im Umgang mit gewissen Situationen, mit gewissen Situationen, die bevorstehen. Also ich merke das auch so in der Familie, bei den Eltern ist es immer schwierig. Mit herausfordernden Situationen umzugehen, die immer aus der Komfortzone rausgehen. Das ist immer viel mit Angst und Panik vor allem. Mhm. Also ja, Angst und Panik immer viel verbunden und das habe ich auch immer sehr Panik. Genau. Aber ja, das geht nicht weg, indem ich es nicht angehe.
Absolut. So. Was war das für ein Australien-Trip?
Das hat sich ergeben durch den Grimm, durch den Laden, durch Felix mit.
Der da ist er nämlich öfter zum Guestspot.
Ganz genau, ne? Ganz, ganz liebe Grüße. Und
machst du jetzt Guestspot hier? Morgen, übermorgen?
Nee, ich fahre dann wieder nach Dresden, aber im Februar bin ich wieder da.
Okay.
Und der hat es ja das Jahr davor schon gemacht und hatte da Kontakte und die Leute von der Sydney Convention, von der Iron Gate Convention, die wollen so ein bisschen Australien auch ein bisschen, sage ich mal, attraktiv machen für Europäer oder für Leute und die wollen da so ein bisschen ihre Convention ein bisschen damit pushen, damit die auch Leute, dass die auch Leute von weiter weg haben, sage ich mal. Und deswegen ist denen sehr viel dran gelegen, auch irgendwie Leute aus Europa, aus Amerika und überall in Südamerika, überall her zu bekommen, die damit auf der Convention tätowieren und da gab es dann quasi noch Kontingent und dann konnte ich damit fliegen und bin da sehr dankbar für, weil das einfach eine super tolle, schöne Erfahrung war und dann haben wir in Sydney auf der Convention gearbeitet. Dann,
das heißt, ihr?
War der Gio vom Grimm, der Joel, Bastian Blau, die Jane Miller und oh Gott, ich darf niemanden vergessen. Nein, das waren die Leute vom Grimm zumindest. Wir sind da dann hingeflogen.
Als Gruppe?
So mehr oder weniger. Mhm. Also es hat sich eher aufgeteilt und jeder hat dann so ein bisschen sein Ding gemacht. Aber ich war mit Joel zum Beispiel die meiste Zeit auch in den Airbnbs zusammen. Und von dort aus hat sich dann voll viel entwickelt. Also wir waren auf der Convention, dort dann Leute kennengelernt. Lustigerweise habe ich da einen getroffen. Und wir folgen uns schon auf Instagram, aber wussten das nicht. Und ich war so wie, hey, coole Sachen. Und er so, ja, du auch, komm doch nach Melbourne, wenn du Zeit hast und dann kannst du bei uns arbeiten. Und ja, dann habe ich einen Flug nach Melbourne gebucht dann und dann sind wir nach Melbourne geflogen, habe ich dort gearbeitet.
Und war nicht geplant?
Das war nicht geplant, nee.
Also du hattest auch keinen Rückflug vorher schon gebucht?
Nee, nur den Flug hin.
Ach krass.
Also doch, also gut, nee, Rückflug schon, aber nicht ich wusste, dass ich dort auch reisen will, aber nicht innerhalb des Landes.
Achso, du hast dazwischen alles offen gelassen?
Ganz genau, alles offen gelassen.
Du wusstest nur, wann du wieder zurück musst.
Sozusagen. Also auch das komplette Krise, das war wirklich auch schlimm, das mal zu machen und zu sagen, okay, ich vertraue dem Ganzen jetzt. Und ich fliege da einfach hin, es wird schon irgendwie gut gehen. Und dann war es total cool. Es ist eigentlich immer total cool, wenn man es macht. Aber es war vorher wieder komplette Vollkatastrophe im Sinne von einen Tag davor, ich sag das alles ab, ich gehe nicht hin.
Aber warum hast du es überhaupt geplant zu machen? Also
weil ich wusste, dass es cool wird. Ich wusste, dass es gut wird und dass es mir hilft, aber es ist jedes Mal schlimm. Aber dann war es ja auch cool. So. Genau. Und dann habe ich noch einen Freund von Joel, dort haben wir dort noch auf der Convention kennengelernt, der jetzt auch in Australien lebt und sind wir dann noch nach Cairns, also das ist Queensland im Norden von Australien, wo dann auch das Great Barrier Reef ist und die tropischen Wälder und so und dann haben wir das noch mitgemacht, auch spontan dann. Das war sehr cool, ja. So die Zeit ist auf jeden Fall gut genutzt, haben wir gut genutzt, ja.
Und theoretisch, also gab es eine Zeit, wo du es auf jeden Fall nicht gemacht hättest?
100%. Okay. Ja, also ja, vor 2 Jahren hätte ich es nicht gemacht.
Ach krass.
Ja, definitiv. Okay. Definitiv.
Du hast gesagt, du habt eine Azubine. Mhm. Nee, doch eine Azubine.
Ja,
ne?
Genau.
Genau. Und du bildest die aus.
Ja.
Du oder ihr? Oder wirklich du?
Schon, es ist schon meine Verantwortung. Aber natürlich lernt sie von allen im Studio.
Ja.
So, stellt auch Fragen und alle gucken mal mit drauf und geben mal Feedback und sind auch bedacht, dass sie irgendwie eine tolle Entwicklung hinlegt, ne?
Ja.
Und genau, aber ich bilde sie sozusagen aus. Ja, das ist, ich frage mich auch selber manchmal, das kam auch so ein bisschen unverhofft. Also, das, ja, war eigentlich von meinem ehemaligen Kollegen vom Laden, die Azubine, das hat ja dann aber, ist ja dann auseinandergegangen und dann stand sie ohne da und ich war so ein bisschen in der Zwickmühle und war so, ach Mensch, die ist viel zu gut, die nicht tätowieren zu lassen. Also ich war wirklich so, wie das wäre, also wenn ich die nicht ausbilde, dann niemanden. Also es war wirklich so, also die Mappe.
Achso, du
alles
weißt nicht, generell hat es jetzt Bock, nochmal jemanden auszubilden.
Nee, gar nicht. Okay. Eigentlich war es überhaupt nicht mein Plan, ja. Deswegen unverhofft. Es war eigentlich gar nicht meine Idee, weil ich mich auch noch gar nicht so richtig dazu, also bereit gefühlt habe, aber das ging mir mit vielen Sachen so. Ich habe mich auch nicht bereit gefühlt, einen eigenen Laden aufzumachen und habe es dann irgendwie einfach gemacht und ins kalte Wasser und dann hat es irgendwie geklappt, so learning by doing und genau so. Es ist jetzt auch mit der Azubine und ich mache das so nach meinem besten Wissen und Gewissen und versuche da mein Herzblut reinzustecken und viel Liebe und viel Zeit und Energie, weil ich glaube, dass das richtig cool werden kann und wie gesagt, weil sie auch super Potenzial hat und es wäre, ja, es wäre einfach falsch gewesen, sie nicht auszubilden. Mhm. Ja, es wäre blöd gewesen.
Was ist für dich super Potenzial? Ja, was hat sie mitgebracht?
Sie hat eine Ausbildung zur Bühnenmalerin gemacht und kann, also die Mappe, die sie mitgebracht hat,
wie heißt sie?
Hanna Heduschka.
Gut.
Genau, ist die Hanna.
Nee, ich habe jetzt nur, falls jemand jetzt wissen will, worum es geht, haben wir, glaube ich, den Namen noch nicht so explizit.
Ja.
Weil ich würde jetzt gerne wissen, über wen geredet wird.
Ganz genau,
das hören.
Weil die braucht ja auch Modelle.
Scroll.
Ja, voll. Auf jeden Fall. Das ist die Hanna und die hat, wie gesagt, das mit dem Bühnenmalerei hat sie erst gemacht und dadurch super gute Voraussetzungen, also halt auch vorher schon irgendwie schon gemalt und also auch auf Großformat, wo ich mir auch denke, das könnte ich niemals. Mhm. Könnte ich auf 3x3 Meter irgendwelche Bilder malen? Also, hallo?
Und Fotorealismus ist dann ihr, oder?
So auch mit dabei, aber sie macht gerne so dieses ornamentale, florale, ja, ornamental, floral, neo-traditional, fast schon die Richtung. Und ja, würde ich schon so sagen, das ist der Mix. Und ja, ich sehe einfach in ihr großes Potenzial. Also, ich finde, wenn man sich mit, also wenn ich das vergleiche mit meiner Bewerbungsmappe, die wurde zu Recht 3x abgelehnt, dann denke ich mir, okay, krass, ja, also das ist, wenn man daran arbeitet und die Person die nötige Energie und Willenskraft mitbringt, dann will ich dem nicht im Wege stehen und das auch fördern, weil das soll dann auch belohnt werden, finde ich.
Also nicht nur Zeichentalent, sondern sie hat doch, sie absolut will das unbedingt.
Sie hat Power, so, das ist voll, und das ist, ja klar, wäre sie jetzt auch so Larifari gewesen und zwischenmenschlich irgendwie so wie, ja, keine Ahnung, ich glaube, ich will dann halt tätowieren, weil, keine Ahnung, gibt es irgendwie Kohle, genau so, gibt es irgendwie viel Kohle, habe ich gehört, und ist irgendwie cool, so, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, so, ja, deine Sachen sind zwar cool, aber irgendwie, weiß ich nicht, fühle ich das nicht so sehr, und, aber ja, bei ihr, es war, irgendwie hat das für mich, hat mir das ein gutes Gefühl gegeben.
Cool.
Ja.
Wie, was hast du gemacht, bevor du angefangen hast zu tätowieren?
Ich habe vorher eine Ausbildung zum Krankenpfleger angefangen.
Also Realschule und dann Ausbildung?
Gymnasium, nee. Fangen wir da mal an. Ja, genau. Also Gymnasium, dann habe ich einen Tag Soziale Arbeit studiert. bin am ersten Tag hingegangen und wahrscheinlich auch wieder mit dem Lampenfieber. Dann am ersten Tag haben die uns erstmal 3 Vorträge reingeknallt. Ich hasse Vorträge, ich hasse es so sehr, vor Leuten zu reden, irgendwas auszuarbeiten.
Ach so, die du halten sollst.
Genau, die ich halten soll. Okay. Dann, ja, sorry, wenn ich manchmal ein bisschen zu sehr springe.
Ich werde hier werde nachhaken.
Okay. Und ja, dann war ich da, frisch 18 und komme im tiefsten Erzgebirge, dort in dieses, in diese, was nennt man das, Wohnheim, ja, Studentenwohnheim, und war dann in einem Zimmer mit einem 30-Jährigen, so voll alt, so, ne? Also, weißt du, für mich damals halt so wie, oh Gott.
Wie alt warst du?
Ich war halt 18, so, ne, und deswegen war ich so wie, oh Gott, das passt ja niemals zusammen, jetzt wohne ich mit dem hier auf, so gefühlt im Raum, in dem wir gerade sitzen, ja, also wirklich so 10 Quadratmeter, und das wird nichts. Also es war alles komplett, Warnsignale an, und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, wirklich, ich muss hier raus. Und dann habe ich das gecancelt und dann habe ich in Leipzig angefangen, als Erzieher, Krankenpfleger zu arbeiten.
Wolltest du mal Erzieher werden? Oder
ja, das war ja genau, deswegen Sozialarbeiter, Erzieher, genau. Und dann, dann im Krankenhaus, wo ich dann auch festgestellt habe, okay, das ist schon brutal. Also ich glaube, das konnte ich, ich bin mir sicher, das konnte ich nicht machen, weil es mich zwischenmenschlich einfach zu fertig gemacht hat. Mhm. Das war einfach zu schlimm. Ich kann das nicht trennen nach der Arbeit, dann nach Hause gehen und das ablegen und dann einfach chillen.
Das war im Krankenhaus.
Genau, diese ganzen Schicksale. Du hast jeden Tag, ich wirklich allergrößten Respekt an alle, die das machen. Ich weiß das so sehr zu schätzen. Ich finde das unfassbar stark, was die alle leisten. Ich fand das, es ging nicht. Also es hat mich selber so betroffen gemacht. Jeden Tag Krankheit, Leid, Tod, Altern, Sterben. Es war nicht möglich. Ich musste das dann beenden, weil ich gesagt habe, okay, also ich, keine Ahnung, dann geht's hier für mich schnell bergab, wenn ich das jetzt noch weitermache. Und dann habe ich damit aufgehört. Genau. Mhm. Ja, dann habe ich nochmal Lehramt studiert angefangen. Mhm. Und dann am Ende habe ich aber Kunstgeschichte und Erziehungswissenschaften. Also es ging immer in die soziale Richtung, nochmal studiert. Und dann es ging immer in die soziale Richtung. Und ich muss auch sagen, das macht mir auch an dem Beruf am meisten Spaß mit. Das Soziale, die Kundeninteraktion, die Gespräche, wenn die Leute da sind, das ist irgendwie das ist irgendwie für mich somit das Schönste, neben dem Zeichnen und dem die Konzepte umsetzen, aber dann auch mit den Leuten, denen irgendwie zu sehen, wie die sich freuen und wie die einfach Spaß daran haben und wiederkommen und sich auch auf den Termin freuen und so, das ist das, was mir irgendwie am meisten an dem Ganzen liegt.
Mhm. Hast du zu Ende studiert dann, oder?
Das habe ich dann nicht zu Ende gemacht.
Ach.
Ja,
ich hab dann,
ja, mit, war dann so Tattoo.
Du brauchst dich nicht leicht fühlen damit.
Okay.
Allen HörerInnen, ich würde sagen 80% der HörerInnen dieses Podcasts ist es so gegangen.
Ja,
außer voll. Sebastian, der hat seine Ausbildung beendet.
Sehr löblich. Sehr löblich.
Aber um jetzt hier so Arbeitslosengeld bekommen, das war das. Obwohl, ich habe auch schon eine Zwanghaftigkeit, dann
das zu Ende zu bringen.
Was war das für eine Ausbildung?
Raumerstatter, aber ich wusste auch, wenn ich es jetzt abbreche, ich hatte ähnlich wie bei dir schon das Tätowieren angefangen, dass ich kann es jetzt abbrechen, aber dann wird es ohne Geld, ohne Arbeit wird es ein bisschen enger, deswegen war das nochmal, und ich glaube, Lutz hat auch gesagt, der will, dass das beendet wird. Aber es war jetzt ein Jahr. Wenn das jetzt 2 Jahre oder wie in so einer Situation, in so einem Wohnheim oder so, also so eine Extremsituation, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht.
Ja.
Katastrophe. Deswegen, ich will es auch noch nicht, ob das richtig ist. Abbrechen, weil man es nicht mehr fühlt oder Sachen unbedingt zu Ende machen. Pauschal kann man es ja eh nicht sagen, aber hat es dir denn Nachteile gebracht, dass du es abgebrochen hast?
Nee, also ich sag mal so, ich bin so blöd, das klingt, aber einfach so dem Gespür gefolgt, wo ich so war wie, nee, das ist es, das fühlt sich richtig an, ich muss das machen. Und ich bin dann auch wirklich so auf Biegen und Brechen, das passiert dann. So, ich setze alles in Bewegung, dass das funktioniert. Und das hat dann auch funktioniert.
So. Wie bist du da vorgegangen? Also, was war dann dein Plan? Da warst du dann im Studium?
Ich habe es vorher auch nicht gezeichnet. Ich habe auch mit 21 erst mit Zeichnen angefangen. Weil ich vorher eher so Musik gemacht habe und das eher so meine Leidenschaft war. Und in der Schule muss man sich ja sogar entscheiden, ob man Kunst oder Musik macht.
Ja,
das war ja für mich der absolute, also war wirklich, warum?
Stimmt,
warum? Meine 2 Lieblingsfächer, warum muss ich mich für eins entscheiden? Das
Henna,
ist so
weil die denken, jetzt diese 2 lustigen Fächer, na, da kann man 100% nicht 2 von machen. Du musst 1 ganz schlimm finden und 1 darfst du dann von den Lustigen wählen.
Ja. Du hast ja dann auch darstellende Spielen auch nochmal dazu. Also du hast 3 Sachen, die man parallel machen könnte und musst zwischen denen aussuchen.
Weil sonst ist es wie bei deiner Tochter auf der freien Schule, wo man dann einfach tanzen, singen, darstellendes Spiel und alles an einem Tag belegen kann.
Genau.
Ja, das ist schön.
Ja, die deutsche Wirtschaft profitiert auch nicht von Künstlern und Musikern.
Auf keinen Fall.
Deswegen,
ach so, es sind ja zu viele Künstler. Ein bisschen muss es ja geben, damit alle bei der Laune gehalten werden.
Genau,
haben.
Genau.
Aber deswegen sagst du, Scherzfach darfst du machen.
Wir regulieren das schon so,
auf
dass das
Fall.
Passt.
Ja.
Sei es drum.
Was hast du dann gewählt?
Musik.
Ja,
ja, okay. Voll. Und dann habe ich aber dann wie ein Wahnsinniger angefangen zu zeichnen, weil ich das total cool fand. Ich habe mich selber tätowieren lassen.
Achso, aber fürs mit dem schon im Kopf?
Absolut,
fürs Tätowieren. Okay.
Absolut. Also es war so, ich war dann auch schon mit in, falls ihr die noch mal was von gehört habt, die Saalfeld-Tattoo-Convention, das Tattoo-Fest, was in Saalfeld
Clemens?
Mal war. Vom Clemens, genau.
Ja.
Das war ja 2 Mal, da war ich mit und auch da war so wie, boah, das ist alles, was ich will. So, dieser Austausch untereinander von den Leuten, diese, diese Leidenschaft für diese Kunstsache und die, für das Handwerk und für die, ja, einfach alles. Es hat mich so fasziniert, dass das so war, wie das ist. Also wenn es das alles davor nicht war, das ist es. Und dann wirklich wie ein Wahnsinniger gezeichnet und alles Zeichenkurse gemacht. Und
wie bist du da voran? Also du konntest wenig bis gar nichts und hast dann
gar nichts, ja.
Volkshochschule oder wie aber ich komme jetzt aus dem, ich habe schon immer gezeichnet, es war leicht. Wie kommt man von, eigentlich bin ich musikalisch,
ja.
Wie bist du da rangegangen?
Das war einfach nach der Uni, oder wenn ich halt auch mal nicht in der Uni war, dann zu der Zeit mir natürlich ganz viele Sachen angeschaut, wie machen die das?
Also alles schon erstmal tattoo-technisch.
Ja, aber auch generell, also mich hat auch so Malerei dann auch schon mit interessiert und fasziniert. Ich wusste auch, daraus kann ich irgendwie Inspiration ziehen. Und dann, genau, natürlich auch YouTube, so Zeichenkurse, wie man zeichnen lernt, wie man schnell gut wird mit Zeichnen, bla bla bla. Und dann wirklich wie ein, aber wirklich wie ein Besessener dann da jeden Tag bis in die Nacht dort gezeichnet. Und dann, ja, war es richtig scheiße, was ich alles gezeichnet habe. Aber es ist okay, es wurde halt, es war dann halt nach einem Jahr nicht mehr so scheiße. Und dann irgendwann wurde es besser und dann vorzeigbar. Und dann wurde ich erst, wie gesagt, noch dreimal abgelehnt mit der Mappe.
In so Studios.
In demselben Studio. Also ich war an mehreren Studios, die haben mich alle abgelehnt. Aber an dem einen, da wo ich dann auch gelernt habe, wollte ich halt unbedingt Ausbildung machen, weil die schon über 20 Jahre dort tätowieren und viele verschiedene Stile abdecken. Und ich war so wie, okay, wenn es mir jemand gut beibringen kann, ja, dann ja wohl die das schon so lange machen und da Erfahrung haben. Und
war das in Dresden?
Das war in Erfurt.
Ach, das war in Erfurt.
Body Language, ja, liebe Grüße.
War auf Inhalt vom Podcast. War Dings deswegen.
Ganz genau.
Sepp Fury Run.
Ja. Ganz genau. Und
du musst dann auch nicht reden, dann funktioniert.
Was?
Essen und reden.
Ja, ich esse
aber, du redest dabei.
Ach so. Also weiter.
Genau. Und dann war, also das war dann so dahin und dann immer weitermachen, weiter. Und die Leute immer fragen, deswegen auch dich zu fragen mit diesem Flashmal-Seminar. Einfach immer wissbegierig sein. Jede Möglichkeit nehmen und immer offen für Feedback sein. Das finde ich ist das Wichtigste, dass man nicht irgendwann an den Punkt kommt von, ich zeig's niemandem mehr, weil es ist gut. Sondern auch jetzt noch frage ich meine Kolleginnen und Kollegen und die Leute, wie die das finden und ob die mir Feedback geben können. Und ich bin immer bereit dafür, mir das anzuhören. Wenn die sagen, boah, ey, das hat nicht so funktioniert oder das sieht ein bisschen holprig aus an der Stelle, dann sich da das Ego zurückzunehmen und zu sagen, ja, fairer Punkt. Es kann ja daraus ja nur besser werden eigentlich. Also wenn die Kritik valide ist, dann ist das ja immer was, wo man weiter lernen kann. Und das wird auch hoffentlich nie aufhören.
Hast du trotzdem aber diesen Schmerz und diesen Impuls?
Ja, schon. Das ist so voll. Das ist so ein bisschen, ja, wie wenn man irgendwie wahrscheinlich, wenn von Eltern das Kind beleidigt wird, wahrscheinlich so fühlt sich das dann wahrscheinlich an.
Es hätte ja sein können, dass du so total sachlich rangehst und.
Ja, nee, es tut schon weh, aber es ist ja auch gut, dass es weh tut, weil dann kann auch Veränderung stattfinden.
Aber wann entscheidest du dich zu fragen? Also fragst du so random bei jedem Motiv oder wenn du dir sicher bist, dass es schon ganz geil ist oder wenn du dir absolut unsicher bist?
Wenn ich mir unsicher bin. So.
Also es gibt auch Sachen, die sind einfach geil, da fragst du auch niemanden.
Also das würde ich so nicht sagen, aber wo ich mir denke, okay, das ist für mich jetzt stimmig und dann will ich das auch durchziehen, weil ich will auch eine gewisse Sicherheit haben. Ja. Es soll auch nicht in das Ausschwenken von, ich bin die ganze Zeit jeden Tag unsicher und frage immer noch jeden, kannst du mal über die Stencil gucken? Das möchte ich auch nicht. Ich möchte auch eine gewisse Sicherheit und so haben, aber hin und wieder auch manchmal einfach so rückblickend zu sagen, ey, kannst du mir dir mal meine Sachen angucken, so oder wenn man so wir machen viele Zeichenabende bei uns im Studio, dann einfach den Leuten mal das hinzeigen und sagen so, was hältst du davon, ehrlich?
Ah ja.
Ja. So.
Und kannst,
sag einfach.
Ja, und kannst du was damit anfangen dann meistens?
Ja, definitiv, weil es sind oft Punkte, wo ich dann denke, ja, das ergibt total Sinn. Und manchmal ist es halt aber auch nur Geschmackssache und das versuche ich dann zu differenzieren. Aber ja, das finde ich immer wichtig, immer weiter lernwillig zu sein.
Wie machst du das bei anderen? Also wenn wir hatten glaube ich auch ab und zu mal das Thema mit, so wie gibt man auch Kritik jemandem, der jetzt im Grunde nicht danach gefragt hat oder so, gibt man dann Kritik oder wie
dann,
machst du das bei anderen oder die in deinem Laden sind, ja, zumindest?
Ich frage meistens, möchtest du Feedback dazu haben?
Weil dir derjenige das schon hingehalten hat oder?
Manchmal, wenn ich es auch einfach sehe. Okay. So, oder wenn ich, also es passiert jetzt nicht so oft, aber manchmal, wenn ich was sehe, dann frage ich so, ja, magst du da vielleicht kurz Feedback von mir haben? Also den Leuten die Option auch zu lassen, Nein zu sagen, auch wenn das wahrscheinlich die wenigsten machen. Ja, aber es finde ich besser, als zu sagen, hier, das ist mir aufgefallen, mach das mal so und so, weil das will ich auch nicht. Das ist auch blöd und das ist auch nicht zielführend, sondern ja, genau.
Aber weil es hat ja dann jemand schon, also wenn du schon sagst, willst du Feedback, dann ist dir scheinbar schon was aufgefallen. Mhm. Sozusagen, ne? Also derjenige weiß ja dann schon ein bisschen, es ist was.
Ja, es ist nicht leicht, da den richtigen Weg, den richtigen Grad zu finden. Das struggle ich auch immer noch damit. Also es ist schon...
Aber es ist doch super, weil der andere hat schon, bei der Frage weiß er schon, irgendwas haut nicht hin.
Ja, voll.
Jetzt kann ich mir noch aussuchen, nehme ich es hin oder höre ich es mir an.
So, genau.
Also es, ein Hinweis ist ja aufgrund der Frage schon.
Ja, und definitiv. Und die Leute, die bei uns im Studio arbeiten, die sind, also das hat sich bei uns auch schon, sage ich mal, so etabliert, dass das okay ist, dass man regelmäßig sich Feedback gibt. Sie sagen, und es war auch oft das Feedback danach, dass die dann zu mir kamen und waren wie, ey, danke, dass du nochmal drüber geschaut hast. Oder von selbst dann beim nächsten Mal kommen von, könntest du vielleicht nochmal kurz drüber schauen? Ich bin mir da noch nicht ganz sicher mit dem und dem Part. Und wenn sich so eine Kritikoffenheit und ein Austausch etabliert, dann fühlt sich das auch ganz natürlich an und nicht so wie, wir müssen reden. Mhm. Sondern so einfach, es passiert ganz normal, weil es für alle klar ist, dass wir das im Studio so machen, weil das für uns alle gut ist.
Ja, und offensichtlich hast du es ja dann auch liebevoll empathisch rübergebracht, wenn die sogar danach freiwillig kommen. Also das scheint ja ein gutes Erlebnis, weil man kann es ja in so einem Ton auseinandernehmen und es vielleicht auch ein bisschen auffangen.
Bestenfalls.
Das frage ich mich manchmal, ne? Wie weit, selbst wenn es eine inhaltlich sachliche Kritik ist, wie weit kann so ein harter Ton das trotzdem zu einem traumatischen Erlebnis machen und sagst, da gehe ich nie wieder hin oder ich frage nie wieder zu
Kritik. Ja, absolut. Das ist wirklich sehr, gerade sehr schmal. Hm. Ja.
Mhm. Würdest du sagen, dass du mit keinem zeichnerischen Talent gestartet bist und dir das hart erarbeitet hast? Oder gab es einen Grund, oder hast du das Gefühl, ein Grundtalent zu haben, was vielleicht nicht entdeckt wird?
Weil, ich glaube, ich hatte keinen, wenn man das so Talent nennen möchte. Mhm. Nee. Also ich glaube so ein bisschen an Veranlagung bei manchen Leuten. So das Talent an sich finde ich immer ein bisschen. Finde ich oft nicht passend als Ausdruck, so Talent, also weil es auch oft so degradierend ist für Leute, so wie, ja, du zeichne mir mal was, weil du hast ja Talent, du kannst es ja, wie als wäre es kein Aufwand für dich, irgendwie. Genau, so wie, als das kannst du hast doch da Talent, und dann, das ist irgendwie immer so ein bisschen abwertend, finde ich. Mhm. Deswegen, ich finde, es sollte trotzdem jeder dafür gewürdigt werden, wenn man sich was erarbeitet hat, so. Es gibt vielleicht Veranlagungen, manche können halt schneller schwimmen, manche können halt besser zeichnen oder hören die Töne, die Harmonien einfach besser raus. Aber erlernen kannst du das meistens schon, wenn du nicht irgendwelche Grundeinschränkungen hast oder so, kann man die meisten Dinge auch wirklich mit viel Liebe und Hingabe erreichen. Bei manchen dauert es halt länger, bei manchen dauert es kürzer. Und ja, manche bleiben auf einem gewissen Level stehen und manche werden halt richtig gut, aber so, man kann auf jeden Fall alles zu einem Punkt schaffen, wo man sagt, das ist gut, glaube ich, mit viel Hingabe.
Hattest du ein musisches Talent? Also war da irgendwas? Weil ich jetzt gerade überlege, vielleicht ist es allgemein eine Begabung zum Künstlerisch und bei dem einen ist es halt aus irgendwelchen Gründen musisch und bei den anderen?
Oh, das war einfach... Oder ich würde sagen, es kam natürlich und es hat mir natürlich einfach Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen, ich liebe auch Musik immer noch sehr und höre das sehr, sehr exzessiv und sehr gerne und kann mich da auch an so diesen Feinheiten, ich höre auch mir ganz viel so Musiktheorie und so an, weil ich das total spannend finde und wieso das Gefühl in mir auslöst, die Akkordfolge oder dieser Septimton wieso das diese Wirkung hat. Ich finde das total spannend und ich glaube, da war es einfach, dass mir leicht gefallen ist, einfach weil ich so ein großes Interesse dran habe und nicht, weil es mir aber irgendwie in die Wiege gelegt ist oder so, das würde ich nicht behaupten, sondern einfach, ich habe ein starkes Interesse und habe mich dann da reingenördet. Und so würde ich es mit dem Zeichnen auch sagen.
Ist das Talent dann dieses starke Interesse?
Was ist dein...
Was ist dieses... Weil ich habe es eben von seit Kindheit schon immer gehört, du hast ja das Talent. So. Ja. Und ich frage mich jetzt immer, was das ist. Ist das eine Grundsensibilität, die sich im Zeichnen äußert, weil das der einfachste Zugang war, weil ein Instrument zu teuer war für meine Eltern oder sowas? Mhm. Oder ich weiß, dass es bei mir nicht sportlich ist. Oder ist es speziell auf Zeichnen? Also ist es ein Zeichentalent, was ich habe? Und andere nicht? Und wie ist das Verhältnis? Ist das jetzt ein Talent, weil ich viel Arbeit reingesteckt ist, besser geworden? Oder hätte ich es auch brach liegen lassen können? Mhm. Oder kann jemand, so hatte ich es jetzt rausgehört, du hast dir das einfach erarbeitet und bist ja dann genauso gut. Also weißt du, das will ich gegenüberstellen. Wie viel Voraussetzungen braucht man? Was ist das überhaupt, ein Mythos?
Ja, das ist eine interessante Frage.
Kann man sich alles erarbeiten?
Ja. Darf ich eine These machen?
Ja, gerne.
Ich glaube, dass ja, also erstmal glaube ich, dass sowas wie zeichnen können dann so ein Symptom ist von anderen Fähigkeiten. Gut beobachten, gut adaptieren, gut übersetzen oder so.
Könnte also auch musikalisch, poetisch.
Genau, deswegen würde ich fast sagen, gerade das kann man dann wahrscheinlich auf mehrere künstlerische Symptome am Ende sozusagen anwenden. Mhm. Ja. Mhm. Das würde ich erstmal sagen. Und dann ist es unterschiedlich ausgeprägt, wie sehr jemand dann zum Beispiel damit aufgewachsen ist, gut beobachten zu können. Und dann könnte man ja jetzt noch weiter zurückgehen, warum kann derjenige gut beobachten? Ist der einfach mit einem so cholerischen Vater aufgewachsen, dass er es gelernt hat, die gesamte Situation und alles um sich herum so krass zu beobachten, dass das einfach krass geschult ist? Mhm. Oder ist es ein besonders feinfühliges Kind, was halt einfach gerne beobachtet, weil es nicht so viel anderes mit anderen macht oder so? Keine Ahnung.
Klingt logisch, aber ich glaube, definitiv sagen kann man es nicht.
Ja. Das ist jetzt so eine These, deswegen. Mhm. Ja, dann hey, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr dazu wirklich was sagen wollt.
Ja.
Dann noch Neurodivergenz, dann noch Introvert. Ja, also was sind die?
Ein Potpourri muss an ein paar Sachen gegeben sein, um zumindest diese Ursprungs vielleicht Qualitäten zu haben. Mhm. Oder eben wie du, oder auch sowas wie sich dann so doll interessieren für etwas, in was man sich so reinstürzt, dass man spätestens dann, auch wenn man nicht die vielleicht Veranlagung oder so hatte, es dann kann.
Aber du hast auch gesagt, diese Messe war sehr, dass du gesehen hast, also es war jetzt nicht nur das Zeichnen, sondern auch, was hattest du gesagt, das Miteinander?
Ja, die ganze Stimmung, das war wie so ein Funke, der so übergesprungen ist, ne, von der ganzen Atmosphäre. Mhm. Das war ein Gesamtbild aus allem, wie alle miteinander umgehen. Allein also auch das schon. Ja, genau, das, wie die Leute, die da tätowieren, untereinander waren, wie der Austausch mit der Kundschaft war, wie dieser Arbeitsalltag war. Das war alles so für mich so unfassbar inspirierend und schön. Und dann auch, wie alle so verschiedene Stile hatten und der eine hatte Klebetattoos mit seinen Motiven selber gemacht und der andere hatte irgendwas anderes Kreatives nebenbei noch gemacht. Und ich denke mir so, das ist alles so geil, das ist auch so unendlich, kann man sich da, jeder kann da auf seine Weise irgendwie was Geiles, Uniques irgendwie mit einbringen dazu. Und das fand ich einfach total toll.
Wenn du dir jetzt deine Vorstellungen von dieser Messe auf dein jetziges Leben sozusagen legst, wie sehr trifft das immer noch zu und stimmt überein mit dem, was du dachtest, wie es wird?
Es stimmt sehr überein, würde ich sagen, zum großen Teil. Also gerade jetzt auch so, wie die Szene miteinander ist. Ich meine, allein, dass ihr so einen Podcast macht und mit den ganzen Leuten euch trefft und so, das ist total geil. Also welches andere Berufsfeld macht das jetzt auch so, Influencer oder was? So, wo es jetzt wirklich mal so, wo die Szene so Bock hat, auch zu connecten.
Mhm.
Und das finde ich irgendwie total schön. Und ja, ich finde, das ist schon so, wie ich es mir vorgestellt. Auch der Arbeitsalltag, auch dass es sich für mich so natürlich anfühlt, zu arbeiten, also zu zeichnen und dann zu tätowieren, dass es für mich so unbeschwert ist. Mhm. Mit dem Stress ist natürlich ein anderes Thema, das kommt dazu, aber da muss man seinen Umgang damit lernen. Aber an sich würde ich es gegen nichts eintauschen. Ja, und die Sachen, wo ich finde, da fehlt noch diese Sache, wie zum Beispiel die Dresdner Tattoo-Szene, wo ich finde, das Miteinander und der Austausch und die Community fehlt noch ein bisschen, dann denke ich mir so, okay, dann mache ich den Schritt so und versuche das zu connecten. Und da gibt es schon andere, auch die Grüße an Carlo vom alten Spahn ehemals, jetzt in Dresden, und an die Nele, auch aus Berlin, Joneleit, die da auch ganz viel die da ganz viel in der Dresdner Szene mit bewegen gerade. Und auch, wir haben schon zusammen so als Dresdner Tätowierkunstverein quasi so Ausstellungen gemacht, um das halt auch zu fördern, Tätowieren als Kunstform.
Seid ihr im Tätowierkunstverein?
Noch nicht also in diesem? Also nee. Das wollte ich jetzt machen. Ich wollte da jetzt auf jeden Fall eintreten, weil ich gewusst habe, also gehört habe, dass man das machen kann. Das habe ich auch vor kurzem erst selber gehört, dass man da eintreten kann. Deswegen, ich habe das nur über diesen Dresdner Ableger quasi, den wir für uns so gemacht haben, mitbekommen und fand das total cool. Und wie gesagt, haben so Kunstausstellungen da jetzt schon selber organisiert und dadurch rückt die Szene zusammen, aber es ist noch nicht an dem Punkt, wo ich sie gerne hätte, wo ich mir denke, es geht noch schon noch ein bisschen besser, weil gerade eher da alles so ihr eigenes Süppchen kochen und gerade jetzt, wo viele neue junge Leute nachkommen, denke ich mir, ja, lass es doch besser machen, lass es doch cool machen und deswegen wir laden immer alle herzlich ein, die im Umfeld damit sind und Bock haben, zum Zeichenabend zu kommen, zusammen mit Bodypaintings zu machen, whatever. Auch so Zeichen wie Seminare bei uns, das machen wir manchmal, so dass man einfach sagt, so okay, heute mal das Thema Köpfe aus verschiedenen Positionen zeichnen oder Lettering oder so und wir gucken uns da irgendwie ein Seminar an und machen das alle zusammen und machen es über einen Beamer oder so. Das sind so die Pläne, halt irgendwie, dass wir alle, und dann laden wir auch die Leute von den anderen Studios ein. Ey, wenn ihr Bock habt, haben wir auch so eine WhatsApp-Gruppe und Instagram-Gruppe und schreibt nochmal rein, ey, da und da, das und das bei uns, kommt vorbei, wenn ihr Bock habt. Es klappt mal besser, mal schlechter, wie es halt so ist, haben auch alle noch ein Leben.
Community-Building ist ein Ding auf jeden Fall.
Aber, selbst wenn da zwei Leute nur zusagen von denen außerhalb, also die vom Studio sind eigentlich immer alle dabei, aber die von außerhalb, so, dann ist geil, dann haben wir wieder einen Abend, wo wir ein bisschen mehr abhängen und jeder kann da, finde ich, von profitieren. Und mein Wunsch ist auch, dass das so ein bisschen sich wegbewegt von dieser Ellenbogenmäßigen, von diesem, jeder sieht sich als Konkurrenz und jeder kopiert irgendwie jeden und dann gibt es hier Hauen und Stechen und der hat da einen Laden aufgemacht und so, wo ich mir denke, scheiß doch drauf, Mann, das macht dich doch nicht irgendwie, ich glaube nicht, dass das dir so einen großen Schaden zufügt, wie du das glaubst. Ich glaube, es tut dir einen größeren Schaden, dich so einzuigeln und alles scheiße zu finden. Und es wäre viel geiler, einfach auf die Leute zuzugehen und zu sagen, ey, komm, lass mal abhängen. Und wenn es cool ist, dann können wir voneinander lernen und uns gegenseitig irgendwie helfen. Das ist doch viel geiler.
Hast du das Gefühl, es gibt einen Bedarf, eine Community dazu bilden?
Zumindest
an sich? Oder ist der nur schlummert der nur in dir aus deinem Zugehörigkeitsgefühl?
Was ist eine gute Frage. Also ich denke schon, weil das trifft sehr auf Anklang. Okay. Also gerade jetzt bei den Leuten bei uns im Studio und auch, wie gesagt, dass auch Carlo und Nele da so mit engagiert sind. Ich glaube, es gibt mehrere Leute, die diesen Wunsch haben. Es hat nur niemand noch so richtig die Kraft und Energie und Zeit gehabt, das zu investieren, weil die muss man auf jeden Fall aufbringen. Ja. Das ist nicht leicht. So, und dann darf man auch nicht aufgeben, wenn man zum fünften Mal eine Absage von einer Person hat, sondern einfach jedes Mal wie so, ey, ist voll fair, wenn du nicht kannst. Ich frag dich nächstes Mal trotzdem. Und dann beim sechsten Mal kommen die Leute und finden es voll geil und sind dann wieder dabei danach.
Mhm. Ja. Was habt ihr für einen Abstand? Also, wie haltet ihr es sinnvoll, euch zu treffen?
So mindestens einmal im Monat. Mhm. Am liebsten alle zwei Wochen.
Ja. Hat die genau. Wöchentlich wird ganz schön dolle für alle. Ja. Alle halbe Jahre.
Ja, genau. Da ist es dann schon wieder so wie, okay, ist eher nur so alibimäßig, wenn man es nur alle halbe Jahre macht.
Okay.
Aber so, und es kann ja auch immer ein unterschiedlich großer Kreis sein. Es müssen nicht immer alle da sein. Ne? Mhm. Und wir müssen auch nicht immer alle was mit Tätowieren machen. Wir können auch einfach mal einen Film glotzen oder irgendwie nur geil essen gehen oder so. Ne? Das Voll. Ist ja auch so. Da versuche ich den Leuten auch die Angst zu nehmen, zu dem Zeichenabend zu kommen. Du musst nicht mit deinem ganzen Zeug vorbereitet kommen und am besten so, ach, was mache ich dir? Und dann gucken die alle so, nein, selbst wenn du nur eine Limo trinkst und mit dort rumhängst, ist doch trotzdem cool, Hauptsache du bist da.
Ja, und so könnte nämlich Gruppe auch wahrgenommen. Hier ist ein Wettbewerb, hier wird gewährt, genau. Also hier sind die Alten und dann muss ich mich unterordnen oder werde kritisiert, was ja dann nicht so das ist, was du anstrebst miteinander. Genau.
Ja, und die Leute, auf die da drauf keinen Bock haben, die machen es halt auch nicht und das ist auch voll okay. Also wenn Leute so Einzelgänger sind und die das einfach nicht so möchten, dann machen die ihr Ding und das ist völlig fein. Also ich muss diesen Stempel auch nicht allen aufdrücken, also um Gottes Willen. Die Leute, die das sich da nicht dazu berufen fühlen, dann machen die ihr Ding und das ist völlig cool.
Hast du, weil du gesagt hast, kommen viele neue Leute jetzt dazu in die Szene, meinst du auf Dresden bezogen? Beobachtest du das?
Da bekomme ich es auf jeden Fall am stärksten mit, dass da neue Leute anfangen und auch Bock und Potenzial haben. Das ist ja auch immer wichtig. Und ich denke aber, ich weiß nicht, wie ist eure Einschätzung? Ihr seid ja auch in der Szene gut vernetzt. Was würdet ihr sagen? Jetzt hier so, also in Berlin glaube ich auch.
Wir sind gar nicht vernetzt. Wir tun nur so. Wir müssen einen Podcast machen, damit wir uns vernetzen.
Also genau deswegen interessiert mich auch die Frage. Ich habe kaum Kontakt zu Jungen. Also wenn die nicht zu mir als Kundschaft kommen, habe ich wenig Kontakt und würde sogar sagen, komplett den Überblick verloren. Mhm. Ich höre nur, dass es mehr ist als früher, weil nichts mehr reguliert ist. Oder schon, es ist eine Flut. Oder
das habe ich auch gehört, das ist eine Flut.
Oder ich dachte schon.
Eher negativ eingefärbt, habe ich Sachen gehört. Und sie sind alle schlecht.
Alle schlecht, genau, die benutzen alle keine Spulmaschinen mehr.
Die machen, die benutzen
nur für ein Jahr und dann machen sie Grafikdesign oder dann machen sie.
Und sie haben auch keinen Qualitätsanspruch und die machen Sachen, die sehen aus wie Mandarinenfäden. Also von der Mandarine, wenn du so abmachst, diese dünnen Tribals. Das fand ich ein bisschen witzig, den Satz, aber ja. Ja, und das ist so.
Aber ich habe jetzt keine Erfahrung, deswegen könnte ich jetzt
das nicht bewerten.
Ja, voll.
Oder ist ja vielleicht nur eine Sichtweise oder nur.
Ich habe es ja in einem anderen Podcast letztens schon gesagt, glaube ich, oder vor 3-4 Folgen oder sowas. Ich finde es gerade an sich, wenn ich jetzt junge Leute beobachte, die jetzt anfangen, so Business zu machen, dann feiere ich gerade total ab, wie das ist wieder so ein, ich habe das Gefühl, so ein 90er-Flair hat auch im Mindset, dass die Leute so, so einfach machen. Also jetzt sind diese Steinchen alle in, dann machen die alle irgendwelche Steinchen-Studios auf und da gibt es dann Nägel, Tattoo, Glitzersteine machen. Ich denke dann immer so, gut, was machen die in einem Jahr? Weiß nicht, was es dann noch ist. Aber ich finde es irgendwie so, den Drive finde ich eigentlich irgendwie mega cool.
Ja, das, ja.
Und das mag ich. So, deswegen hate ich es jetzt nicht so ab.
Das würde ich genauso sehen. Also wenn die Leute, wenn man merkt, die machen das mit einer Liebe, vielleicht auch mit einer Vision und auch einem Respekt dem Handwerk gegenüber. Ja, das finde ich auch immer wichtig. So, es ist, ich mag diese Einstellungen von, ja, die Kunden sind meine Leinwand und das Zeug, das mag ich nicht so. Das finde ich oft so ein bisschen überzogen. So einfach so diesen Respekt vor dem Zwischenmenschlichen, auch gerade beim Tätowieren, ist für mich der Respekt vor der Kundschaft immer so sehr wichtig. Und wenn solange die Leute das auch respektieren, finde ich das auch trotzdem cool und sage ich, kann man machen, auch wenn mir euer Stil vielleicht nicht gefällt, weil das ist auch Geschmackssache so. Aber solange ihr das irgendwie respektvoll macht und es vor allem am Ende cool ist.
Es fühlt sich ja bei denen fast eher, zumindest ich habe jetzt noch nicht so viel. Ich kann es jetzt nur bei Friseur, bei den Zahndingern und so weiter sagen und bei den letzten Leuten, die ich so begleitet habe, dass ich eher das Gefühl habe, die haben eine richtig krasse Schippe an Professionalität draufgelegt, was sowas angeht. Mhm. Also von alles wird zu einem Safe Space gemacht, bis zu den ganzen Mails, die du vorab bekommst, wie alles läuft, ist das sehr ordentlich. Mhm. Also eher so, da denke ich dann wieder so, Streber.
Voll, ich sag
aber eigentlich voll gut.
An sich eine schöne Entwicklung, ne? Also ja.
Du landest jetzt selten noch auf einem Wohnzimmertisch irgendwo.
Genau, also, und das ist ja schon mal gut.
Das finden wahrscheinlich viele eine traurige Entwicklung, aber in dem Fall denke ich jetzt so, ach, ich finde es irgendwie ganz geil, dass die so, das eigentlich die sind 20 und machen das irgendwie recht professionell. Wie es technisch ist, kann ich dann jetzt nicht beurteilen, aber ja. Was grinst du in dich rein gerade?
Ich habe mich ja das so gerade getriggert, weil du meintest, die machen Sachen auf und dann ein Jahr nicht mehr, das triggert auch voll. Ich denke.
Warum?
Mann, tätowieren kann man nicht mal kurz ausprobieren. Das musst du rein mit voller Leidenschaft und das machst du bis Lebensende und fertig.
Ach so,
und nicht hier, das ist nicht ein Hobby, wo man immer kurz schnuppert und so. Und dann denke ich auf der anderen Seite, das ist doch okay, wenn jemand das mal ein Jahr ausprobiert, dann hat er auch die passende Kundschaft, die da sowas nicht erwartet. Und
und die machen es ja auch auf einer anderen, vielleicht dann auch auf einem anderen Qualitätslevel, was voll okay ist.
Ja, ich meine, wenn du. Meistens ja mit Transparenz, also man sieht ja, wie die Quali ist, man sieht die Wannadoos und dann, warum soll man, wo gibt es da ein Problem? Der Kunde sieht es.
Ja, letztens habe ich wieder sowas gesehen, das war so klein, dass ich gar nicht wusste, ob das jetzt eine Tätowierung ist und dann wurde mir noch der Preis dazu gesagt und dann dachte ich, krass. Und dann qualitativ dachte ich, krass. Und dazu wurde gesagt, das fand ich dann wieder witzig, das hält so 4-5 Jahre ungefähr.
Und dann dachte ich, auch eine Ansage. Ist auch eine Ansage.
Aber dann ist es ja auch transparent. Also es ist ein dünner, gestochenes, Feinline, Single Needle irgendwas gewesen.
Immerhin.
Für unglaublich viel Geld dafür, dass weil ich habe dann so die Sachen hier auf meinem Arm gezeigt und dachte so, also das, naja gut, gut. Und dann aber mit dem Zusatz, ist halt, nö, sie hat schon gesagt, das ist halt so 3, 4 bis 5 Jahre. Dann dachte ich so, okay, aber dann ist ja alles gesagt, was dafür wichtig ist. Ja. Wahrscheinlich hält das auch nur 3 bis 4 Jahre. So. Und dann dachte ich, gut, das ist ein ganz anderer Anspruch. Also das ist so ein bisschen wie bei Permanent Make-up. Mhm. War das so der Vibe.
Finde ich auch verrückt.
Dann dachte ich, okay, aber dann ist das auch eine ganz andere Art, das zu machen, als jetzt, wie wir hier oft mit Leuten sprechen, was ihr macht. So.
Ja, deswegen auch mal eine klare Bezeichnung. Ne? Das Wort Tattoo reicht nicht mehr, sondern das ist so eine Bandbreite, so ein Anspruch, dass man vielleicht das nochmal traditionelles Tätowieren oder sowas.
Ja, vielleicht wird Haltbares. Haltbares.
Lebenslanges.
Ja. Dazu nehmen. So lebenslanges Tätowieren.
Lebenslanges Tätowieren, ja.
Haltbare Tätowierungen. Ey, wir gehen jetzt rüber in die Fanny-Frage.
Ich habe das Gefühl, dass ich nochmal in 2 Sachen zurück will, die ich vergessen habe, aber dann fallen die mir wieder ein.
Ja. Sehr gerne, deswegen, du kannst sie auch nochmal aufschreiben hier. Mhm. Ich habe noch eine Frage zum Kopf.
Mhm. Ich habe nochmal erstmal eine Frage. Wie ist die Aufregung? Ist die Vermutung, dass das nur am Anfang aufregend ist und jetzt, wie
absolut.
Fühlst du dich jetzt?
Ja, super. Ich fühle mich sehr wohl bei euch.
Weil ich bin jetzt drinne.
Ja.
Ich bin jetzt warm geworden.
Jetzt fühlt er auf.
Sehr dass schön. Ich jetzt so einen Ärger gerade verspürt, hat mir gezeigt, ich bin richtig drinne.
Ja.
Ah, schön. Vielleicht muss ich dich auch manchmal mit noch Sachen triggern, dass du so aufwachst.
Ja.
Wenn du so reinkommst.
Ja, super, mach mal.
Wir machen jetzt mal hier.
Die Funny-Fragen.
Kind oder Haustier?
Boah. Keins.
Die ist wirklich verrückt, die Frage. Misstrauisch oder vertrauensselig?
Vertrauensselig.
Ernsthaft, albern?
Albern.
Anfang oder Ende?
Anfang.
Langsam oder schnell?
Langsam.
Schutt oder Asche?
Asche.
Geist oder Körper?
Geist.
Laut oder leise?
Leise.
Nachtragend oder versöhnlich?
Versöhnlich.
Vorsichtig oder mutig?
Mutig.
Emotional oder rational?
Rational.
Tiefgang oder Oberfläche?
Tiefgang.
Angriff oder Flucht?
Angriff.
Fleißig oder faul?
Fleißig.
Faul gibt's nicht. Ordnung oder Chaos?
Ordnung.
Halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Wasser oder Wein?
Wasser.
Pflanzlich oder tierisch?
Pflanzlich.
Geizig oder verschwenderisch?
Verschwenderisch.
Intro oder extrovertiert?
Introvertiert.
Dominant oder devot?
Devot.
Zu viel oder zu wenig?
Zu viel.
Bescheiden oder ambitioniert?
Ambitioniert gefällt mir besser.
Streng oder nachsichtig?
Nachsichtig.
Wissen oder glauben?
Wissen.
Vater oder Mutter?
Keins von beiden.
Billig oder teuer?
Teuer.
Modern oder nostalgisch?
Modern.
Oh, die liebe ich.
Die sind wirklich schön. Die sind wirklich, und die haben mich auch manchmal also ganz schön zum Überlegen gebracht.
Aber du hast es richtig gut gemacht.
Ja, also ich habe es einfach aus dem Bauch beantwortet. Ja. So, jetzt, genau.
Ich frage mich immer, beantworten die Leute die in einem Wunschszenario oder wie es ist?
Das ist eine sehr gute Frage, weil die habe ich mir auch währenddessen gestellt.
Und was hast du tendenziell gemacht?
Tendenziell, wie es ist.
Ja.
Tendenziell, wie es ist.
Ich fand es schön mutig, hatte so eine Betonung, die ich, war das voll, also ich erkenne mich auch wieder, eigentlich sehr viele Ängste zu haben und dann durch dieses Angst überwinden zu merken, okay, ich muss mir den Mut erarbeiten und du hast es mit so einem Stolz gesagt, das hat mich berührt, fand ich schön.
Das freut mich, sehr lieb.
Kind oder Haustier rausnehmen?
Also du meinst, weil es okay ist, nicht okay ist zu fragen?
Nee, weil du so kurz irritiert warst.
Achso, nee, da dachte ich so, krass, also Kind oder Haustier, aber wahrscheinlich nur als Frau. Vielleicht finde ich es krasser als Frau, wenn mich jemand fragen würde,
diese
Kind
Frage,
oder Haustier.
Ja, ich finde die berechtigt, aber für mich ist halt echt beides keine Option. Also ich hatte einmal Haustiere und zwar Stabheuschrecken. Das war die einzige.
Sag mal, bist du Steinbock von Sternzeichen?
Nein.
Weißt du, dein Kraft.
Das waren die einzigen Haustiere, die mir meine Eltern erlaubt haben. Die haben immer Nein gesagt. Und bei Stabheuschrecken waren sie so wie, Naja, komm, dann holen wir dir so ein kleines Glas und dann packst du die da rein. Und dann hat das Ausmaße angenommen. Dann ist wirklich eine Epidemie an Stabheuschrecken geschlüpft.
Ach, über Nacht. Wirklich? Ja, weil ja, du hattest zwei...
Ich hatte 4 kleine Babys und die sind innerhalb von einem halben Jahr...
Zu geschlechtsreifen, ja, Riesendingern geworden. Ist
riesengroß und viel zu viele. Und es musste dann irgendwann abgebrochen werden, dieses Experiment. Ja, wir haben dann die Eier halt immer raus, weil die haben nur Eier gelegt die ganze Zeit. Dann habe ich so lange gewartet, bis dann halt alle, die haben so eine Lebensspanne so von 1 bis 2 Jahren. Und dann, bis dann alle gestorben waren, mögen sie in Frieden ruhen, meine Stabheuschrecken. Und dann, dass dann keine Nachkommen mehr sind, weil das war wirklich 4. Wahnsinn. Ich hatte ursprünglich 4, am Ende waren es, keine Ahnung, immer mindestens 20 in dem Ding.
Also, hatten die Namen, die 4?
Nee.
Keine?
Nee. Nein, aber was interessant ist, die machen Geräusche, und zwar nachts. Das ist wie so ein Fiepen. Die sind machen nicht stumm.
Ach so.
Auch in der Lautstärke?
Ja, doch in der Lautstärke, ja. In der Lautstärke.
Wie eine Grille.
20? Ja, so ein bisschen.
20 davon kann auch schon
selten,
nervig
sein. Ja, kann schon sein, aber das ist selten und es ist relativ leise noch. Ist so. Okay, aber ja.
Ist sehr witzig.
Ja, ich genau.
So, dass Heuschrecken ja eine biblische Plage ist. Ja, Heuschrecken, kein Ding, da passiert nichts.
Die sind total cool. Also ich finde die total faszinierende Tiere. Und ich habe auch immer, und dafür kriege ich auch immer den meisten Hate ab von allen Leuten, ich finde Insekten... Und ich sag's, es ist einfach cooler als Säugetiere. Es ist einfach, ich finde Insekten einfach so viel cooler. Ich würde mir niemals ein Säugetier. Niemals ein Säugetier als Haustier holen. Ich finde, das ist viel zu anstrengend. Das nervt mich. Allein wenn eine Katze oder ein Hund im Raum ist, ich bin so angespannt, ich bin so genervt die ganze Zeit.
Das ist interessant.
Ja, ja.
Da stürze ich mich jetzt rauf, küchenpsychologisch. Warum? Was passiert da bei dir?
Oh, also,
bei einer Katze, wenn die jetzt hier so auf der Couch liegen würde?
Ja, dann erstens würde die ständig überall rumkratzen an den Möbeln.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwie kein gutes Verhältnis mit Katzen, weil ich sitze einfach so da, wie ich hier da sitze. Und dann kommen die und kratzen mich einfach. Und erstens mal die Haare überall, okay. Das ist schon mal nicht meins. Und das mit dem Kratzen. Und ich finde es halt generell bei diesen Tieren, es macht mich fertig, dass man die nicht einschätzen kann oder dass man mit denen auch nicht vernünftig reden kann. Also mit Menschen kann ich in meisten Fällen reden oder irgendwie die besser einschätzen. Bei Tieren, das ist so... willkürlich gefühlt, die Impulse. Ich habe auch nicht das Gespür dafür, okay, die macht einen Buckel oder die nimmt den Schwanz hoch oder so, was halt die Besitzer meistens wissen, so, jetzt macht meine Katze gleich das oder mein Hund gleich das. Für mich ist das alles sehr unintuitiv, das zu erkennen. Und es ist einfach jedes Mal so eine Wundertüte. Und wie gesagt, ich wurde von Hunden schon gebissen, ich wurde von Katzen gebissen und gekratzt. Und deswegen, ich möchte es einfach nicht.
Und du bist also, du kommst jetzt nicht an der Pferdekoppel vorbei und sofort. Ah.
Nee, überhaupt nicht. Ich denke mir auch jedes Mal, was? Oh, das ist jedes Mal. Das, also, es ist nur. Also,
du bist gar nicht addicted.
Nee, also überall. Okay, ist fair, wenn Leute das schön finden und wenn es den Frieden und Liebe und Halt und alles Mögliche gibt. Fair, finde ich voll toll. Aber für mich tut's das einfach nicht, wenn überall Haare sind, wenn meine Möbel zerkratzt sind, wenn ich gekratzt und gebissen werde, wenn ich mit denen Gassi gehen muss 3-mal am Tag, wenn ich für die Hundefutter kaufen muss, das Katzenklo riecht immer nach Pisse, überall liegt das Katzenstreu in der Wohnung und alles für, aber das ist ja voll süß. Das gleicht das nicht aus. Sorry.
Ah, das finde ich so witzig, dass du das
schon sagst. Ehrlich.
Und Insekten wären halt da... Weil bei Insekten, da kannst du mit reden.
Die sind voll chillig. Da weiß ich, ihr seid dort im Terrarium. Ich schmeiß euch einmal die Woche einen Brombeerzweig rein. Und that's it. Dann gucke ich euch an, finde euch cool.
Ach,
ihr macht keinen Krach, keinen.
Kontrollierbar.
Und so. Voll. Voll. Ja, vielleicht.
Bist du Jungfrau?
Nee, ich bin Widder.
Echt?
Ja.
Oh, da muss ich jetzt noch zu lernen. Ich muss drüber nachdenken.
Das eigene Sternzeichen nicht erkannt.
Doch, es gab so 5 Sachen. Da dachte ich, Widder. Aber dann, das hier war mir ein bisschen zu ordnungsliebend und so pedantisch.
Guter Call mit dem... Das ist in Kontrolle. Ich glaube, das ist es. Weil die Säugetiere, wenn die wild rumlaufen, ich kann das nicht kontrollieren, ich kann darauf keinen Einfluss nehmen. Und im Terrarium habe ich volle Kontrolle drüber. Und das kann ich, dann kann ich die Schönheit einfach nur bestaunen.
Mhm. Überlasse ich euch kurz kontrollmäßig, wenn beide seid.
Also könnte es auch eine Schlange sein.
Es könnte auch eine Schlange sein.
Es geht um Terrarium, Kontrolle.
Genau. Ja, das ist vielleicht, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es könnte das sein, ja.
Vogel ja dann auch nicht. Gott, wenn der jetzt... der macht auch Dreck.
Der macht halt laut auch.
Ist auch laut. Ja, kann ich verstehen. Ich meine, das sind ja auch alles so die Nachteile, die sind ja auch einfach da. Ne?
Und Vögel, die gehören auch nicht in den Käfig, so, die sollen einfach draußen rumfliegen. So. Also das wäre auch für mich der Punkt noch dazu, wo ich denke, okay, nee, das ist okay. Auch generell so bei Säugetieren ist ja fair, aber ich denke mir, ganz oft habe ich mich bei dem Gedanken von, stelle ich gerade meine Bedürfnisse, dich süß und zu finden und zu streicheln und dich als meinen Companion zu haben, über das, dass du eigentlich ein Tier bist, was in Freiheit leben soll. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe einfach oft diesen Gedanken. So, bei Insekten habe ich den eher weniger, weil die zentrales Nervensystem und so weiter, die chillen halt. Die empfinden auch Schmerzen und so, und das auch verstehe ich auch, aber bei Säugetieren, das ist, finde ich, nochmal der nächste Step von, ja, okay, ich würde mir bei der Katze immer denken, ja, du bist gerade nur hier, weil ich das so will.
Und das eine Zuchtkatze ist, ja, ne? Genau. Die werden ja produziert. Ich finde auch diesen Tierrechtsansatz schon, also diese Kontrollfrage sich zu stellen, und ich, wenn es jetzt nicht eine Katze aus, oder wenn es jetzt nicht ein Säugetier aus einem Tierheim ist, oder so für dich gezüchtet,
ja,
und
genau,
nicht,
ja,
ist komplett absolut egoistisch.
So, wenn es ein ungarischer Straßenhund ist und man rettet den, Alter, voll fair, also absolut cool. Aber so, wie gesagt, auch mit diesen Zuchtsachen und so, ja, es ist süß und ja, ich verstehe so, aber
es ist schon, das,
ich kann es mit mir persönlich nicht vereinbaren.
Ja. Wenn so Zucht ist, wird es ja auch immer schön nach Kindchenschema, also wird immer niedlicher und also wird ja nicht wilder oder ursprünglicher, sondern es wird ja schon so zu einer Puppe gebastelt.
Mhm. Ja, Kuscheltiere.
Habe ich mir ja nicht ausgesucht.
Was?
Ich habe überlegt, wegen dem Kater zu Hause, der ja britisch kurzer ist, der genau dem entspricht, Kindchenschema.
Das sagt er so auch.
Aber das ist ja Franzis Wahl. Da distanziere ich mich mal von. Du hast pflanzlich gesagt, bist du so, achtest du auf sowas, Tierschutz, Ernährung?
Ja, also vegetarisch halt, ja. Mhm. Genau.
Wegen den Tieren oder wegen deinem Körper?
Beides.
So. Und der Umwelt?
Beides, ja. Genau, sowohl als auch. Ich muss dazu sagen, ich esse ab und zu Fisch.
Gibt's dafür
wegen einen, Omega-3.
So. Da gibt es doch einen Namen bestimmt für, oder?
Ja, Pesketarier ist das eigentlich. Ja, man kann alles labeln und alles in Schubladen packen, auf jeden Fall. Aber ich denke mir so, ja, die meiste Zeit, also am einfachsten ist es gesagt, die meiste Zeit vegetarisch, hin und wieder Fisch, wenn ich Bock drauf habe.
Gehst du wählen?
Ja.
Mehr darf ich dazu nicht fragen, aber.
Ja, gehe ich, und das sollten auch
warum
die Leute tun.
Warum darfst du dazu nicht fragen?
Ja, weil du keinen Bock hast, dass wir jetzt hier anfangen, eine politische Diskussion.
Aber ich habe doch keinen Bock, du kannst es doch trotzdem machen.
Ach so, da weiß ich immer nicht, da traue ich mich ja gar nicht bei dir.
Ja, weil ich so dominant bin und dich einschalte.
Dürfte ich mir ja mal noch ein Glas nachschenken?
Ja, du kannst, genau, gerne.
Tja, so, ey, Sonne oder Mond?
Sonnenquelle oder Mondquelle?
Sonne.
Also, eigentlich Mond, aber ich mach keine zu Flasche auf.
Das ist ja, kannst du eh aufmachen. Wird eh aufgemacht.
Also wenn du lieber Mond willst, nimm Mond.
Ja, dann das Mond. Ist ganz unterschiedliches Wasser.
Es ist unterschiedliches Wasser. Mach dich nicht darüber lustig, Sebastian. Wasser ist der Ursprung allen Lebens. Und dieses hier, jeder Schluck erinnert uns. Ne, das hier ist, jeder Schluck erinnert uns daran, wo unsere Wurzeln liegen und woher wir unsere Lebensenergie beziehen.
Ja, aber wir haben halt den Unterschied zwischen Sonnenwasser und Wasser, Mondwasser.
Und da steht nämlich, glaube ich, dass es 7. Ach nee, ich habe sonst Licht noch.
Zeige, was ist da der Unterschied?
Was steht da auf diesem Text links?
Mit der Kraft des Erdtrabanten. Er bewegt Ozeane. Der stete Rhythmus seiner Ab- und Zunahme beeinflusst Menschen, Tiere und Pflanzen. Seine Kraft hält uns in Erde im kosmischen Gleichgewicht. Ein Gleichgewicht, das sich in der Mondquelle widerspiegelt.
Wie schön du das vorgelesen hast auch. Wie eine Predigt. Na? Dass sich in der Mondquelle widerspiegelt.
Ja.
Kriegt man nämlich noch ein Gedicht. Und ein schönes Bild.
Und also ein schönes Bild, stimmt.
Ja, ist schön.
Gratis dazu.
Ist sehr sanft. Gefällt mir.
Du hast gesagt, dass du da, also du hast ja schon erzählt, dass du bestimmt, dass du mit Stress umgehen lernen musstest und umgehen lernst. Woher kommt der Stress?
Der Stress kommt durch, hauptsächlich durch die, das ist eine gute Frage, dadurch ich mich oft übernehme. Ich glaube, ich knall mir die Termine zu voll. Mhm. Wodurch auch immer, das ist so schlimm auch, weil dadurch passiert auch viel Gutes und dadurch entstehen auch tolle Sachen und man wird halt immer dafür belohnt in der Gesellschaft, wenn man sich den Terminkalender bis zum Get-No vollknallt. Es ist auch ganz gern gesehen und man wird so viel gelobt und jeder prallt mit, ich habe so viele Stunden, 60 und 80 Stunden die Woche gearbeitet und das ist mittlerweile einfach nur, damit prallt
also
man.
Also Widder ist spitzenmäßig zu sein in dieser Welt im Moment.
Und ich finde, erstmal sollte man aufhören, das so zu glorifizieren, weil das absolut schlimm ist. Zumindest bei mir hat das ziemlich hart gebackfired auch, so diese krankhafte, ich muss immer produktiv sein, ich muss immer noch zum nächsten und höher, besser, weiter und ich muss immer noch mehr machen, weil es nicht genug ist und ich kann nicht zufrieden sein. Ja, ich glaube, der Stress kommt durch ein immer der Möhre hinterherrennen, die man nicht fangen kann, die man nicht kriegen kann. Und das ist, aus diesem Zyklus muss man irgendwie ausbrechen und das ist schwer, weil, wie gesagt, man wird sehr dafür belohnt, dass man so viel arbeitet, dass man so viel macht, dass man immer Ja sagt bei allen Leuten, die Hilfe brauchen, dass man immer für alle da ist. Und das ist gut und richtig, aber das ist, ja, man sabotiert sich damit, glaube ich, auch selbst und dann entsteht viel Stress.
Woran hast du das gemerkt, dass du Stress hast?
Hauptsächlich durch mein Augenlid, was gezuckt hat. Mhm. Dadurch Schlafprobleme. Oh, ja, Schlafprobleme, Nervosität. Dass ich mich über nichts mehr richtig freuen kann und alles nur noch mit Panikattacken aus dem Schlaf aufwachen, mit Herzrasen, Hochschrecken und Herzrasen haben ganz oft. Da habe ich das gemerkt, unter anderem, ja.
Sind deutliche Zeichen, ne? Genau. Aber die man auch immer noch gut ignorieren kann. Solange es jetzt nicht die Hand kaputt geht und du blind wirst, kann man das alles noch wegdrücken.
Ganz genau.
Also ich hatte das ist schon länger her sozusagen, aber genauso mit diesen ganzen Symptomen. Und ich finde, da sind auch viele Symptome dabei, wo man so denkt, ja, mit dem Auge zucken, da muss, das ist ein Magnesiummangel. Mhm. Und dann ist es ja das und bist jetzt einfach nur, vielleicht hast du Zug bekommen. So. Mhm. Da gibt es ja noch ganz viele von diesen Art erstmal Erklärungen, bis man so, also jetzt ist es auch populärer, auf Stress zu gehen, als so vor 8 Jahren oder vor 10 Jahren, da war es jetzt noch nicht sofort, dass Leute gesagt haben zu mir, hey, na, du hast Stress, du bist voll überarbeitet.
Ja.
So. Also, ist ja auch schon cool, das so einzuordnen, dass es vielleicht Stress sein könnte.
Genau, ja.
Und neben der Sauna und irgendwie anderen Praktiken, hast du aber an der Arbeit auch was zurückgefahren? Oder das bleibt so, aber dafür gehst du mehr in die Sauna?
Ich habe mir auf jeden Fall den Montag eingerichtet, als ich tätowiere da nicht. Weil dazu einem wegfällt, dass ich dafür den Termin zeichnen muss.
Mhm.
Was für mich auch immer nochmal ein Riesenfaktor ist. Ich kann nicht so schnell zeichnen. Ich brauche dafür meine Zeit, ich brauche dafür meinen Headspace und kann das oft auch nicht ganz so schnell auf Knopfdruck. Und das fällt einmal weg, das Tätowieren fällt einmal weg und ich kann mich mehr um den Laden kümmern. Ich meine, was da alles zu managen ist, das brauche ich euch wahrscheinlich nicht erzählen, was man da alles noch nebenbei machen muss. Gerade sich um die anderen auch kümmern, dass das Lager voll ist, die Rechnungen schreiben und das und dies. Und das könnte man ja hier im Laden noch machen und das und das. Dafür dann
also
einen Tag.
Du bist im Laden am Montag, genau. Trotzdem.
Ja, meistens schon. Ja, meistens schon. Und habe aber einen Tag dafür, wo ich nur das machen kann, dass ich das nicht am Wochenende machen muss, weil das war mein Fehler, ich habe dann das am Wochenende gemacht und hatte quasi gar keinen Tag mehr frei. Jetzt habe ich so, dass ich einen Tag am Wochenende sagen kann, ich gehe jetzt mal nur spazieren zum Sport in die Sauna und dann könnt ihr mich alle mal. So, das habe ich jetzt geschafft, dadurch ich mir den Montag freigenommen habe. Ja, ich arbeite trotzdem, aber frei vom Tätowieren.
Mhm.
Das ist der erste Schritt, ne?
Genau.
Also man hört sich immer so an, ja, das ist ja immer noch Arbeit. Ja. Das ist ja die Hauptarbeit von anderen Leuten.
Mhm.
Aber es geht ja nur Schritt für Schritt.
Genau, so. Und dann habe ich auch noch auch Therapie gemacht, so. Also mache ich auch noch so Panikstörungen. Und,
ach, das war die Motivation, diese Symptome?
Voll, ja, genau. Und auch so Burnout-mäßig.
Wie bist du denn da vorgegangen? Du hast gemerkt, das Symptom und hast dann was gesucht?
Also viele haben mich Freunde eher drauf angesprochen. Und diese waren wie, ey, es ist alles, sieht richtig scheiße aus, so. Es ist richtig schlimm und wir machen uns alle Sorgen und das
wann war
irgendwie, das war so vor einem Dreivierteljahr.
Okay.
Vor einem Dreivierteljahr.
Ah, ist ja cool, dass Freunde das auch so
benennen. Ja, absolut. Ich liebe meine Freunde und mein Freundeskreis sind alles super offen und herzlich und ehrlich und das ist sehr schön. Und ja, die haben mir das ans Herz gelegt. Da war ich so, ja, stimmt, weil das ist auch so eine Sache, die muss man sich selber erstmal eingestehen. Man muss es selber erstmal als Feedback bekommen, weil eben man ignoriert seinen Körper oft, wie du sagst. Man denkt mal so, es wird schon passen irgendwie. Mhm. Und ja, dann habe ich das gemacht und begleiten mit einer Ergotherapie, Meditation und Achtsamkeit.
Ah, cool.
Und das hat mir auch nochmal sehr viel geholfen. Also crazy. Also auch das einfach eine Ansage, so ja, der Termin ist immer Dienstag 18 Uhr, 3 Stunden. Und du bist so wie, aber ich habe doch gar keine Zeit dafür. Aber genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt, dass du dir diese 3 Stunden nimmst, wo du mal nichts machst, also wo du nur meditierst und wo du nur einfach mal für dich bist und auch unter Anleitung von dem, der das halt macht, von dem Ergotherapeuten und so. Und ja, allein sich diese 3 Stunden in der Woche einzuräumen, das ist schon eine echte Maßnahme. Ja, wo man voll. Sagt so, erst denkt man so, das geht auf gar keinen Fall. Ja. Aber nee, doch, es geht schon. Man muss es nur wollen. Ja. Man muss es sich halt auch nehmen, die Zeit dafür. Und das zu erkennen, okay, nein, ich nehme mir jetzt Zeit für mich. Ich plane mir fest meinen Spaziergang ein, meine Zeit zum Meditieren und zum dies und das.
Also Ergotherapie und Gesprächstherapie.
Ganz
sozusagen.
Genau, ganz genau.
Ja, mega.
Und du hast bis erst an den Gesprächstherapeuten gekommen, der dich dann dahin befohlen hat? Oder hast du ein Komplettpaket? Oder wie
ist die war? Hat mich, also genau, die Therapeutin hat mich dann an, also sie hat gesagt, ey, wie das klingt, da hätte ich jemanden auch bei dir gleich in der Nähe, wo du wohnst, könntest du hingehen, wenn du das möchtest. Das hat vielen Patientinnen und Patienten schon sehr geholfen. Ich sagte, aber klar, komm, ey, probieren komm wir einfach rein. Aus. So, ja? Was soll schon schief gehen? Ne? Und Yoga war auch so ein bisschen mit dabei.
Cool. Hast du da eine, wenn jemand in Dresden was sucht, hast du da eine Adresse oder kannst du, willst du die weitergeben?
Ja, der Herr Löck, Praxis Philipp. Lotus und da kann man hingehen und das, ich weiß nicht, ob man eine Überweisung zwingend braucht.
Egal, nur falls
aber
jemand da.
Falls jemand, da jemand Interesse hat, das ist sehr zu empfehlen.
Ist ja manchmal so diese Hemmschwelle, auch nicht zu wissen, was da auf ihn zukommt und wenn man dann irgendwie Bezug zu dir hat und du hast gute Erfahrungen.
Genau, willst. Sehr gute Erfahrungen kann ich wirklich sehr empfehlen, hat mir sehr geholfen.
Mhm. Also, du hast quasi jetzt beides, sowas wie also eine gesprächstherapeutische sozusagen Maßnahme und eine Körperarbeit quasi.
Voll,
ja,
das ist schön ausgewogen. Das ist zusammen, das ist zusammen richtig gut.
Ja.
Ja. Und was musstest du wegkürzen oder wie lange hat es gedauert für diese 3 Stunden? Ist ein Termin oder war das?
Ja, YouTube. Sinnlos YouTube-Zeug anglotzen. Also wirklich, das muss man einfach sagen. Also das habe ich dann dafür und ich vermisse es nicht. Klar mache ich es immer noch mal wieder, aber nicht mehr so exzessiv von, ach komm, gucken wir uns das noch an. Und ach hier, das Thema, von dem ich noch gar nicht wusste, dass es existiert. Da hat jemand eine Meinung dazu? Oh, das klingt interessant. Das gucke ich mir noch jetzt 45 Minuten an.
Ja.
So warum?
Ich dachte so, naja, da muss man halt einen Kunden aufgeben. Aber das stimmt, man kann ja auch so einen Quatsch
ohne zwei Fliegen mit einer Klappe. Also, es ist auch mal schön und es kann auch mal eine Auszeit sein und mal so ein bisschen Me-Time. Aber es war an einem Punkt, wo es nicht mehr cool war, also wo es nicht mehr tragbar ist. Auch
also mindestens 3 Stunden, die du
ja,
jetzt da
ja, ganz genau. Ich hätte jetzt 3 Stunden irgendwelchen Quatsch geguckt. Mhm. So, ja.
Mhm. Nee, finde ich richtig cool. Gibt's, oder jetzt ist es ja noch gar nicht so lange, ist es, dann ist es jetzt wahrscheinlich auch noch sehr interessant, auch so die Gesprächstherapie wahrscheinlich. Mhm. Gab's schon so 1-2 Knoten-Lösmomente?
Also viel
oder
so
fühlt sich's gerade noch sehr schwer an?
Nee, das gab's schon. Gerade, es ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall, diese Techniken und so. Es ist schon wirklich, es habe ich vorher auch noch nie so mich damit beschäftigt.
Welche Techniken meinst du?
Das geht oft über so Dinge von, man geht sehr in das Gefühl rein. Das ist dann immer so wie, ach, was war denn das für ein Gefühl gerade? Dann geht man da rein und dann spürt man das und dann visualisiert man das und dann und so weiter und so fort. Dann halt da mal deine Füße rein und dann irgendwie, was hat das für eine Farbe und für eine Beschaffenheit und wie alt bist du, wenn du da, und also wirklich ganz verrückt und aber ganz cool und hilfreich auch. Und das, ja, finde ich. Hat sehr geholfen und einige Knoten gelöst, weil es auch auf die Connection dann im Kopf herstellt und weil es am Ende so verbunden ist, dass es dir ein Werkzeug gibt, mit dem du da umgehen kannst. Ja. Also du visualisierst dir dann quasi ein gewisses Werkzeug und mit dem kannst du in solchen Situationen, kannst du dich dran erinnern, manchmal gekoppelt an gewisse Körpermechanismen oder an irgendwelche Symboliken, die man vor sich hat und dann kann man sich da helfen in den Situationen. Ich finde, es bei mir funktioniert sehr gut.
Voll, ja, mega cool. Und hat es schon einen Auswirkung oder hattest du das Gefühl, es gibt Auswirkungen auf deine Arbeit, also auf deine zeichnerische Arbeit?
Auf die zeichnerische
Arbeit? Ja, also motivlich oder so, da schon was genutzt?
Ja, also ich bin gerade dabei, tatsächlich was zu machen. Es ist noch nicht, ich habe es noch nicht rausgebracht, aber ich habe gerade arbeite ich sehr im Sketchbook. Ich habe mal wieder, wie in der Ausbildung gemacht, mache mal mit einer Sache ein ganzes Sketchbook voll, weil ich wollte Charaktere entwerfen. Und zwar gewisse Ängste. Also als kleine wie Dämonen, Wichte, was auch immer. Und die denen quasi ein Zuhause geben. Die leben quasi in verschiedenen Häusern oder Gebäuden. Da bin ich gerade dran. Also, und meine Idee für die Zukunft ist, dass dann Leute sagen können, keine Ahnung, ich hätte gern diese Angst in dem Leuchtturm oder in diesem speziellen Gebäude oder in dem Haus meiner Eltern oder in was auch immer. Ja. Und dann kann ich dieser Angst ein Zuhause geben. Und die Angst hat dann zum Beispiel, wenn es Angst vor Schlangen ist, dann hat die irgendwas Schlangenartiges. Aber dieses kleine Wicht-Dämonenteil, das hat immer so dieselbe Grundform und dieselben Merkmale. Und
also ja. Das ist die Angst dann sozusagen und die ist irgendwo.
Voll, ja. Und ich habe auch schon eine Idee für einen Namen für die kleinen Teile und dann entwickle ich gerade das Konzept, aber da bin ich gerade noch dabei und so wirkt sich das zeichnerisch gerade aus, so irgendwie damit so mit Ängsten irgendwie umzugehen. Und meine, ja, wie gesagt, dass dann Kunden quasi sagen können, ah, das ist so meine Angst, wenn sie sich denn damit wohlfühlen und es möchten. Kann ich das so für die umsetzen irgendwie?
Da freue ich mich.
Das ist was Tolles.
Da merkt man, das ist was. Das ist gut.
Da ist was, genau. Ist da merke ich mal, wenn ich dann so mitmachen will oder wenn ich inspiriert bin, dann kommt schon so eine Energie an.
Hast du, war Angst schon ein so ein Kerntthema sozusagen in der Therapie?
Ja,
also schon von Anfang an?
Angst und Panik.
Wusstest du das sozusagen vorher oder kam jetzt viel mehr raus, dass es um sowas geht und du hättest dich früher vielleicht gar nicht als das attestiert, dass das bei dir so ein Thema ist?
Genau, ich dachte einfach, es ist Burnout, so klassisch, so und dann kam das aber eher raus und ich war auch so wie, oh, okay, Moment, das ist erstmal eine Fehldiagnose.
Ja, also Ego und Angst.
Ja, genau. Nicht. Und dann war ich so wie, na, das ergibt tatsächlich total Sinn.
Ja.
Ja.
Ja, interessant. Danke, dass du das geteilt hast.
Ja, gerne.
Ich würde gerne mal auf den Beginn des Studios, wie du das aufgebaut hast, wie das passiert ist. Ist ein harter Bruch jetzt, ne?
Ist voll okay. Guckst du so witzig. Ich möchte noch mit dem Kopf. Der Kopf.
Ja, mit dem Kopf noch kurz und dann mal
so. Ich mag mir das und ich komme rein mit dem Studio, wenn es passend ist.
Ja, weil wir.
Ich wollte nichts unterbrechen.
Nee, ist nicht schlimm. Ich wollte nur vor allen Dingen, also ich wollte nur wissen, wie die Kopftätowierung entstanden ist. Und ob die, mit was die so einherging für Gefühlen.
Ja.
Und überhaupt Gefühle, vielleicht bist du auch total chillo damit. Aber die meisten, die hier saßen, haben tatsächlich ganz interessante Sachen immer gesagt.
Ja, das war auch ein sehr interessanter Termin. Also das war erstmal beim Bastian Blau, jetzt nicht mehr in Berlin, aber ehemaligen Kollegen aus dem Studio in Berlin, aus dem Grimm. Und ich wollte irgendwann mir sowieso den Kopf tätowieren lassen, weil ich auch generell den Look mag von abrasierten Haaren und so. Und ich dachte mir so, das passt irgendwie cool dazu. Und ich mochte seine Sachen sehr. Und ich hatte irgendwie mega Bock drauf. Und dann habe ich bei ihm quasi den Termin gemacht. Und das war ein sehr, sehr interessanter Termin. So einen hatte ich noch nicht. Also erstmal ging der Termin an sich 12 Stunden. Und wir haben davon 9 Stunden tätowiert. Also wir haben es in einer Sitzung gemacht. Und das war, ich kann schon tattoo-technisch viel aushalten, aber das war das Limit. Also das war das Höchste, was ich jemals körperlich geleistet habe bei einer Sitzung. Also erstmal 3 Stunden lang aufgemalt und Bastian ist sehr fokussiert. Der ist sehr für sich und macht das ganz akribisch und gut und zeichnet das alles auf und dann sagt er so, okay, tätowieren wir jetzt, los. Und dann haben wir erstmal angefangen und
habt ihr viel geredet, weil du, wenn das. Oder ist er 3 Stunden ruhig und du stehst nur da?
Hauptsächlich ruhig. Aber es ist auch voll okay. Also, ja. So arbeitet er.
Wertfrei.
Und das ist auch absolut, aber es ist meine Erfahrung, weil ich rede sehr gern mit Leuten und deswegen ist es für mich manchmal so ein, aber es passt schon. Und dann haben wir erstmal die Linien gemacht, die macht er ja auch mit der Magnum. So, erstmal. So 27er Magnum in meinen Kopf rumgerührt. Und oben haben wir angefangen, das war okay. Und die Seiten und hinten, das war die Hölle. Es war also die komplette Hölle. Also das, und es geht ja auch noch hinter. Das war so schlimm. Also es war wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Also das hat richtig wehgetan. Ich war am Ende so fertig. Ich habe es kaum noch ausgehalten. Und Bastian, der zieht halt einfach durch. Also ist dann auch so, ich war dann nach 4 Stunden tätowieren, nach Linien war ich dann so wie, können wir bitte kurz mal eine Pause machen. Ich glaube, ich muss was essen. Ich kreide bleich genau, Piff war dann auch da ein Kumpel, ein Tätowierer aus dem Studio auch, der dann so war wie, Marco, ich mach dir eine Pasta, komm, du siehst blass aus. Und dann hat er Nudeln gekocht, wir haben Nudeln gegessen, es war richtig schön, ich lieb's einfach komplett. Hat für alle dort Nudeln gekocht, die noch im Studio waren um die Zeit. Und Bastian war auch so, okay, dann machen wir jetzt eine Dreiviertelstunde Pause. Und
das Konzept gebracht,
offensichtlich. Ja, und dann so, dann treffen wir uns wieder hier. Und in der Zeit ist er dann joggen gegangen um das Studio, hat dann Klimmzüge gemacht noch im Studio und Push-Ups, noch ein Workout, hat dann noch meditiert. Und dann hat er gesagt, so, jetzt geht's weiter.
Ah, geil. Und
dann haben wir noch bis in die Nacht um eins durchgezogen.
Damit er da fokussiert wieder dran sitzt.
Ja, und ich bin 1000 Tode gestorben. Und ja, so wirklich wie ein Wahnsinniger. Der hat auch komplett durchgezogen. Auch davor hat er noch Schlagzeug gespielt, noch vor der Sitzung. Und dann auch danach haben wir noch die Fotos gemacht und die Videos. Er möchte das ja immer in ganz vielen Positionen haben und so. Ist ja auch cool, seine Videos sind immer stark. Und aber ich war halt so fertig, ich habe nur noch gezittert und stand nur noch da, konnte nicht mehr. Und dann fahre ich nach Hause. Der Taxifahrer hat mich auch sehr lustig angeschaut, weil ich voll mit...
Du hast ja einen Verband, ne?
Ja, ja, voll Verband so drum gehabt. So, moin. Dann nicht heimgefahren. Ich habe dann auch auf so einer großen Windel geschlafen.
Ja, ja.
Übelst. Guter Tipp für alle, die sich den Kopf tätowieren lassen. Schlaft die erste Nacht auf einer so einer Inkontinenzunterlage oder so einer großen Windel. Das ist wirklich sehr gut. Und ja, dann schickt er mir nachts um drei noch die fertig bearbeiteten Bilder und Videos. Also krass.
Krass, fokussiert auf jeden Fall.
Ja, und dann hat er gemeint, ja, er liebt das, wenn er am Ende des Arbeitstags einfach so richtig fertig ist und weiß, was er getan hat. Und das kann ich übelst feiern. Also ja, das finde ich mega stark. So, ja.
Warst du an einem Punkt, wo du hättest aufgeben wollen oder?
Ja, die letzte Stunde war ich wirklich so, ich glaube, ich halte es jetzt echt nicht mehr aus.
Wusstest du, dass ihr durchziehen werdet?
Nee, es waren nur die Linien geplant. Und dann hat er gesagt, so, willst du weitermachen? Und dann habe ich gesagt, na, würden wir das denn schaffen heute? Und damit dachte ich ja nicht, dass da eine 12-Stunden-Sitzung draus wird. Und dann war so wie, ja, ich würde das schon schaffen. Ja, und dann saß man halt bis nachts um eins.
Oh, wie krass.
Und ja, ja.
War das schon mit Kinn und allem?
Nee, das ist von Felix am Kinn. Das hatten wir davor gemacht, ein halbes Jahr zuvor.
Also diese Struktur war auch schon? Mhm,
genau.
Ach so.
Und er hat es dann von oben
er hat das
von
hier
der
dazu
Seite
passen
gemacht.
Eigentlich.
Genau, ja.
Und gibt es, gab es irgendwie eine, oder fühlt sich das Leben jetzt anders an?
Ja, absolut. Lustige Situation auch aus der Therme, wo ich jetzt herkomme.
Ja, das also, war eh immer gut. Ne?
Das war wie in einem Horrorfilm, also wie wenn man in einem Horrorfilm Paranoia darstellen möchte. Da ist ja dieser riesen Whirlpool, wo wirklich so 20 Leute reinpassen, die alle so im Kreis sitzen, alles Rentner. Und ich laufe so an dem Pool vorbei und wirklich alle Köpfe gucken, wirklich ausnahmslos alle Köpfe gucken mich an und folgen mir mit den Blicken wirklich, und auch selbst die sich so umdrehen müssen. Das war so surreal, weil du guckst so zurück und alle gucken einen an.
Ja.
Und du läufst so lang, es war richtig gruselig, wie in einem Horrorfilm. Und das hat man die ganze Zeit, zum Beispiel in der Therme und so. Oft bekomme ich auch Komplimente dafür. Auch von älteren Leuten, die sagen, ach, das sieht aber raffiniert aus.
Ja.
Oder so. Ja, genau. Oder sowas. Das finde ich auch immer ganz lieb. Ich bekomme selten negative Kommentare dazu. Die Leute sagen das dann eh nicht zu mir. Aber ja, definitiv, Leute nehmen einen anders wahr. Und in Australien wären wir auch in Bars nicht reingekommen mit den Kopf- und Gesichtstattoos. Da ist es nochmal ein bisschen krasser durch diese Bikey-Szene. Ist dort nochmal ein bisschen anders. Das sind eher dort 20- bis 30-jährige Atzen, die dort die Biker sind, und die sehen halt auch gesichtstätowiert aus und die haben halt noch ein bisschen größeres Problem da aktuell, und deswegen gibt es in vielen Bars oder in Diskotheken kommst du, wenn du so aussiehst, nicht rein. Sobald die dann immer gehört haben, dass wir Akzent haben, dass wir halt keine Australier sind, dann war es immer cool. Aber viele sind auch erstmal so sehr zurückhaltend.
Ah, okay.
Also gerade in Australien ist mir das sehr aufgefallen, die Leute sind schon so, die haben sehr Respekt.
Ja.
Ja. Das ist in Deutschland mittlerweile schon normaler, also vor allem in Berlin ist das schon normal. So,
ja,
guckt mich jetzt
genau
niemand so an.
Ich war jetzt nicht sicher, in Dresden ist vielleicht nochmal.
In Dresden auch, ja. Aber wobei es da auch geht, gerade in der Neustadt, die ist halt so hip und so alternativ, da ist auch, es juckt da auch niemanden groß. Aber ja, man wird schon sehr anders wahrgenommen, würde ich mal behaupten.
Obwohl du ja vorher auch schon eine satte Sammlung hast.
Genau.
Aber der Kopf hat trotzdem noch mal...
Der Kopf ist noch mal eine Schippe drauf, definitiv.
Aber du fühlst dich gut damit.
Ja, absolut. Man kommt auch oft mit Leuten ins Gespräch dadurch. Finde ich eigentlich auch ganz nett.
War es komisch, die ersten Tage?
Ja, voll. Ich hab die ersten
Tage. Ein paar
Leute
haben ja auch schon gesagt, das ist krass. Und guckst immer wieder neu in den Spiegel und das ist schon immer nochmal so ein...
Ich hab die ersten Tage schon ein bisschen gekämpft, muss ich sagen. Es war schon so wie, ach du Scheiße, okay, ja, das ist jetzt...
Genau, das sagen das wirklich viele.
So.
Ja.
Aber ja, doch, das hab mich dann dran gewöhnt und jetzt würde ich es nicht mehr missen wollen.
Ja.
Was waren die Vorgaben? Waren die Vorgaben soweit... Dahin die Form.
Ja, ich habe auch gesagt, so hier, diese Pieces, die er gemacht hat, die gefallen mir besonders. Die Formen gefallen mir und ich hätte so ein bisschen spiky nach vorne. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Er hat es auch noch, das war das Lustige, er hat dann immer gesagt, gut so. Und ich so, ja, es gefällt mir sehr gut so. Schön ins Zewa gesprüht und dann erstmal alles wieder abgewischt und nochmal anders gemacht. Ich war so wie... Okay. Und dann nochmal so wie, ja, jetzt? Und ich so, ja, gefällt mir gut. Wieder weggewischt und wieder was anderes gemacht. Das ist so wie, okay, alles klar. Am Ende ist dann das bei rumgekommen. Also ist so, ja, wir haben es gemacht, bis dann auch er wirklich voll und ganz zufrieden war. Und das ist auch gut so.
Ja, ich mag es, das ist cool.
Wie, du hast ja gesagt, du warst an der Grenze. Wie hast du dich da durchgekämpft? Hattest du Mittel oder?
Die letzten 2 Stunden dann Lidocain.
Hat es geholfen oder?
Ja.
Also direkt ran.
Genau, direkt auf, als Creme, also, kurz auf, während wir die andere Seite tätowiert haben, dann auf die andere Creme und dann ging's. Also sonst hätte ich die linke Seite oder so nicht noch durchgehalten zum Schluss. Das wäre nicht gegangen. Und dann, ja, so haben wir es halt noch geschafft.
Da ist eine Pause ja wahrscheinlich auch eher, also.
Ja, genau. Es tut auch alles nur noch weh. Es ist alles nur noch scheiße, wirklich. Ja. Also, ja.
Krass, Respekt an euch beide, ey.
So, ja. Hey Sebi, du hattest noch eine Frage zum Studio?
Komme ich denn darauf? Ne? Hast du vorhin Schutt oder Asche gefragt?
Ja.
Sehr clevere Frage.
Fand ich auch ein bisschen, danke.
Und Schutt und Asche heißt ja eigentlich nur, alles ist hin.
Mhm.
Kaputt und verbrannt.
Ja. Mhm. Passt irgendwie zu Dresden auch. Und dann aus der Asche wird das wieder aufgebaut.
Und Asche ist der Phönix-Gedanke und alles
Asche
klar.
Ist der beste Boden.
Dünger. Also nicht nur zweimal destruktiv, sondern
jetzt das finde ich das Schöne halt auch an dem, an dem Namen so und an dieser Bedeutung, wenn man es so möchte. Ne? So irgendwie so schön ja, destruktiv, aber auch irgendwie mit bietet Boden, Boden für Neues. Irgendwie.
Ja, mit Sähen.
Ja,
Säen.
Genau.
Ja, ist ja bei der Tätowierung destruktiv, ist ja was drin. Ne?
Mhm.
Suchst du dir das dann so rationell zusammen, so einen Namen? Oder wie es war? Ich weiß, dass die Namensfindung für den ersten Laden war so eine Scheißliste, die ewig geht und du streichst raus und.
Ja.
Und ich denke mal so, wie kommen denn andere so auf so, kommen vielleicht so aus einem Geistesblitz
das,
oder so?
Ja, so ganz spontan und dann einfach, also ich habe das gehört, das gab irgendwie, ich habe ein anderes Geschäft irgendwo gesehen, was so hieß und war dann irgendwie so, ja, der Name ist so geil. Und dann habe ich das irgendwann nicht mehr aus dem Kopf bekommen und war so wie, Mann, das wäre der perfekte Name für ein Tattoo-Studio. Es wäre irgendwie, also für mein Tattoo-Studio würde es irgendwie gut passen. So. Und dann hat mich das nicht losgelassen einfach. Und dann irgendwann später, als dann die Möglichkeit halt gab, den Laden nochmal neu umzunennen, hat es dann gepasst. Dann war ich so, okay, jetzt ist die Chance, jetzt mache ich das so.
Geil, weil also schon länger auf dem Schirm gehabt.
Genau.
Du warst vorher, hattest Grimm war immer nur zum Guest-Spot. Du
genau, zum Regen, also so, ja, ich war immer so, ich war eine Zeit lang mal 2 Wochen Berlin, 2 Wochen Dresden, hatte dann auch mal eine Zeit lang eine Wohnung hier. Aber das war nur zur Untermiete und dann auf Eigenbedarf musste ich dann da halt leider wieder raus, so, aber ist okay. Und dann hat sich das auf 1 Woche im Monat reduziert und jetzt durch den eigenen Laden mehr Verantwortung hat sich das jetzt auf so 1 Woche alle 2 Monate reduziert, wo ich regelmäßig da bin.
Wie, was ist das Bedürfnis? Du hast jetzt, Salon war der erste Laden?
Genau, genau.
Mit Kai zusammen?
Ganz genau.
Und du hast deinen eigenen Laden in Dresden, hast trotzdem das Bedürfnis, noch nach Berlin zu fahren und zu pendeln. Wie ist das zustande? War es für mich jetzt eher Fragezeichen?
Weil genau das mir geboten hat, was ich wollte. Also dieses Connecten, dieses mit den Leuten irgendwie eine Verbindung aufbauen, sich austauschen, voneinander lernen, weil da ist der Laden ja auch sehr prädestiniert dafür. Ja, ne? Total, der Krim, dass der Leute, dass es darum geht, so, ey, man lernt sich kennen. Man zeichnet auch zusammen und hat viele Möglichkeiten, sich auszutauschen. Und klar, und dadurch kamen auch voll viele Möglichkeiten, deswegen habe ich das weitergemacht, wie eben so auf so Musikfestivals zu tätowieren, kam ja auch alles über den Laden oder dann in Irland auf der Convention zu tätowieren, in New York und so weiter. Das war, wo ich so wie, ja geil, das ist genau das, was ich möchte, irgendwie so ein bisschen aus der Komfortzone raus und die Leute bieten mir die Möglichkeit und unterstützen mich und haben da Bock drauf einfach. So und ohne Hintergedanken, sondern einfach so, ey, du hast auch Bock, dann lass das doch machen.
Schön.
Ja.
Also eine Ergänzung, ein Ausgleich sozusagen.
Genau. Und die hat natürlich ganz andere Connections und Ressourcen, als jetzt wir in Dresden mit dem Laden hatten, ne? Ist ja ganz klar.
Und das war ein kleiner Laden? Ich habe es immer nur so am Rande verfolgt.
Genau, das war.
Ihr beide?
Das sind also 66 Quadratmeter. Und Neustadt? Wir beide in der Neustadt, genau. Und jetzt ist das noch der gleiche Laden, der wurde nochmal neu renoviert. Und wir haben noch 100 Quadratmeter dazu angemietet. Gleich noch mit dem selben Gebäude.
Ah, okay. Nachbarladenlokal ist frei, ist vorne, nach vorne raus, oder?
Ist oben drüber.
Ah, und das ist ja noch besser.
Genau. Und ja, jetzt haben wir erstmal ordentlich Fläche für neue Leute und für coole Projekte, hoffentlich.
Aber Kai hat sein eigenes Ding gemacht und du machst das jetzt so unter Schutt und Asche in demselben.
Ganz exakt.
Mit dazu gemietet. Ist ja dann auch ein krasser Schritt. Du hättest ja jetzt auch einfach das kleine Lokal behalten können. Wie war die Entscheidung denn, das noch zu vergrößern?
Weil Leute angefragt haben und ich gemerkt habe, dass die Bock haben. Also mich haben die Leute auch dazu inspiriert, ne? Weil ich so war wie, genau das ist das, was ich ja möchte. Und genau das ist das, was ich mir wünschen würde, dass es hier in Dresden so eine Möglichkeit gibt für so einen Laden, wo man auch mehr machen kann als nur tätowieren, sondern wo es auch so ein bisschen um die Szene geht. Und eben, also nicht mit der Intention, das wird jetzt hier ein zweiter Grimm, das möchte ich auch gar nicht, so oft, es wäre mir viel zu groß, sondern einfach von, in Dresden wäre das einfach mal eine coole Anlaufstelle.
Ja, aber ich meine, die Inspiration ist ja naheliegend und selbst wenn es jetzt, die Idee ist es ja dann oft, ne? Ob das nur 20 Leute sind oder 5, es ist ja trotzdem Community
ganz
und
genau.
Treffpunkt und aus 5 kann auch wieder 20 werden.
Also der Laden hat mich dazu auf jeden Fall auch inspiriert,
So hat es jetzt auch wahrgenommen, 100%. Dass du da viel Inspiration nimmst und das dann importierst sozusagen. Klingt jetzt nicht negativ, oder?
Nee, gar nicht. Ich finde es im Gegenteil.
Und dazu gemietet, wie ist das dann? Viel mehr Kosten?
Es ist schon nochmal deutlich gestiegen. Dann
nicht durch 2 teilbar?
Ja, es ist mehr Risiko, alles mehr Risiko. Ach, keine Ahnung, ich bin immer den Risikoweg gegangen und ich hab's irgendwie, ich setze mir das in den Kopf und dann wird es auf Biegen und Brechen durchgesetzt. Irgendwie wird's gehen. Und selbst wenn nicht, dann war's die Erfahrung und dann wird's wieder abgestoßen irgendwann und dann hat's halt nicht geklappt. Aber I want to believe, dass das funktioniert.
Hast du da irgendeinen Knebelvertrag oder kannst du schnell wieder raus?
Nee, ich bin super cool mit den Hauseigentümern und mit der Vermietung und das ist einfach, wir sind da wirklich per Du und das ist mega entspannt.
Ah, okay.
So, die sind auch froh, dass eine Mietpartei aus dem Haus halt noch gehalten wird, weil ich habe denen die bewussten ja auch so wie, wenn das nicht geht, dann würden wir uns halt auch nach neuen Sachen umschauen und da sind die froh, die kennen uns schon, die sind zufrieden mit uns, wir mit denen, super.
Wie ist die Aufteilung, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt auch im Interesse eines Hörers, Hörerinnen, aber einfach, weil ich Interesse habe, wie so Studios eingerichtet sind. Unten ist ein Ladenlokal, man kommt rein.
Genau, da kommst du rein. Da ist so erstmal so ein kleiner Wartebereich, so eine Merch-Ecke, wo jeder macht bei uns auch so ein bisschen sein Zeug. Zum Beispiel die Antonia, die macht ganz toll so ihre eigenen Klamotten, bemalt die selber alles so Einzelstücke und macht cooles Zeug. Und jeder kann sich da so seine Ecke einrichten und so, oder so Linoldrucker oder Prints oder was auch immer. Und dann haben wir einen großen Empfangsbereich. Und da können die Leute halt erstmal ankommen, dann haben Tee und Wasser und bekommen die alles. Und da sind die Wände schön bemalt. Da habe ich halt verschiedene Freunde, die ich halt auch kennengelernt habe, über die Zeit jetzt mit Tätowieren angefragt, ob die uns die Wände bemalen. Und dann kann man durchgehen bis zum Hinterzimmer. Da tätowiere dann ich und da ist noch die Gästeliege. Und im Nebenzimmer ist noch ein Piercingraum. Wir haben auch noch eine Piercerin, die Obsti. Und dann kann man quasi die Treppe hochgehen in die erste Etage und da ist dann nochmal quasi wie eine große Wohnung mit aufgeteilt, quasi kann man sich das vorstellen, mit 4 Räumen, einer Küche und einem Bad.
Ah ja. Du hast bewusst unten gewählt? Oder?
Ja, dass ich so ein bisschen die Sache noch unter Kontrolle habe, wenn Leute reinkommen und so. Und dass ich nicht so ab vom Schuss bin. Ich möchte noch so ein bisschen das im Blick haben. Die anderen mögen alle ihre Ruhe gerne und ihre eigenen Räume. Und das ist auch cool so. Deswegen sollen die das dann oben machen. Und ich mag das aber, wenn ich immer noch so ein bisschen Zugriff habe auf, jetzt kommt die Post oder spontan irgendjemand rein. Ich kann das dann noch zuordnen und zuteilen und habe das noch so ein bisschen, bin dann näher am Geschehen.
Ach so, ja. So stelle ich mir auch einen Chef vor. Ne? Ich habe sonst immer so negative Assoziationen mit Chef, aber wenn ich mir so einen Captain-Chef vorstelle, dann ist der präsent, hält mir irgendwie den Mist vom Leib. Ich habe meine Ruhe und er überwacht den oder sie den Überblick. Stelle ich mir gerade richtig gut vor.
Das ist voll schön zu hören, danke.
Das ist doch ein tolles Konzept. Auch mit dieser Vision, dass du, dass es da um Gemeinschaft geht, dass du das Risiko da eingehst für andere. Dein Benefit, in der Gruppe zu arbeiten, für jemanden, der jetzt sehr gerne alleine arbeitet, was ziehst du daraus? Also Inspiration, hast du gesagt?
Genau, auf jeden Fall als erstes Inspiration.
Obwohl, es könnte ja auch sein, dass du anderen inspirierst und nicht zurückbekommst.
Mhm.
Ist jetzt nicht gesagt.
Ja.
Oder? Kriegt man immer Inspiration?
Nee, man. Es kann man auch, muss nicht sein. Nee. Die Leute, aber ich glaube.
Ich gebe nur.
Wenn man die Beste ist, dann.
Was soll man sagen?
Ich glaube, ich schicke einfach mal Inspiration raus und guck, was zurückkommt. Und bei den meisten Leuten kommt halt das dann auch zurück. So, ne? Also, ich habe da bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Deshalb. Ja, das und auch einfach das Miteinander. Ich mag es, wenn Leben im Laden ist. Ich mag es, wenn da ein bisschen was passiert, wenn da Leute reingehen können und da ist einfach was. Da fühlt man sich, da wird man ernst genommen, da kommt man an, da kriegt man, wie gesagt, einen Tee in die Hand und dann ist jeden Tag jemand da, weil wir halt auch so ein paar Leute sind, der das so ein bisschen betreuen kann. Und es ist einfach so ein schöner Social Hub, würde ich jetzt mal sagen.
Braucht das die Ecke? Also gibt's, also weil ich jetzt überlegt habe, das ist ja alles so Business geworden und früher, das Studio, wo ich gelernt habe, war eigentlich ein Jugendclub. Also es war nicht so gedacht, aber es ist, war ein was Social Hub. Mhm. Also es war, hatte auch diese Funktion. Ich denke mir so, stimmt, also das könnte es ja auch haben. Ja. Es beißt sich meistens oder es kann sich beißen, aber ist Anlaufpunkt für Jugendliche oder wie nimmst du das wahr? Gut, wie lange hast du das jetzt?
Das Studio, also seit 2,5 Jahren insgesamt, ja, aber das jetzt Schutt und Asche seit einem halben Jahr.
Halbes Jahr.
Genau, das so mit dem Konzept.
So entstehen, ne?
Genau, das passiert gerade und das ist auch jetzt, da kommen auch noch viele Ideen hoffentlich und auch die anderen, dann kamen auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben dann noch coole Ideen und das setzen wir dann um und so.
Also auch ein Gewinn, kriegst Ideen, die du nicht selber generieren kannst.
Genau, das ist halt auch eben dadurch, man lernt so viel dazu, man bekommt durch die anderen auch so viele Möglichkeiten und Chancen eröffnet und ich finde es einfach toll.
Du tätowierst am längsten von allen?
Ja.
Sorry. Was war dein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis?
Ja, Fallschirmsprung, definitiv.
Also das dachte ich mir vorhin schon, dass du sagst.
Ja.
Ich wollte es schon fast verbieten.
Nee, aber ansonsten.
Nee, sag ruhig, nimm ruhig.
Ja, ist das Prägnanteste, was als erstes mir in den Kopf schießt.
Okay, wie kam der zustande? Wer hat das vorgeschlagen?
Gio und Joel in Australien haben es vorgeschlagen. Ich war die ganze Zeit so, nein, das muss doch jetzt echt nicht sein. Und dann irgendwann war ich so wie, ja, aber eigentlich, wenn nicht hier, wo dann? Na, also gerade an so einem Strand, in tropischen Strand runter zu springen und dann noch auf den
Regenwald. Besser als hier Brandenburg, dann so neben dem
voll. Island. Ich meine, wir konnten mit kurzer Hose und T-Shirt springen, das war total geil.
Wow. War das Paragliding oder?
Also dieses, ja, das ist das am Ende, also du springst aus dem Flugzeug raus, Tandemsprung, du hast jemanden hinten drauf.
Ja.
Nee, der hat dich unten dran, oder?
Nee. Er hat mich unten dran. Ich habe ihn hinten drauf. Ganz genau,
er
ist der Erfahrene.
Deinem Körper.
Genau, er ist hinten drauf. Und dann springst du raus und dann bist du erstmal so, ich sollte mal sagen, so 40, 50 Sekunden im freien Fall. Dann macht er den Fallschirm auf und dann gleitet man noch so 4 Minuten vielleicht noch dann wieder gen Erdboden.
Und haben die anderen das schon mal gemacht gehabt?
Nur Joel hat es schon mal gemacht, schon ein paar Mal. Aber alle anderen, also Gio und seine Freundin, die hatten es noch nicht gemacht.
Okay, und wie war das?
das war schon sehr extrem. Also auch der Moment halt, wenn dies, also erstmal, wenn du abhebst mit diesem kleinen Flugzeug. Ach,
da wäre ja schon vorbei.
Das ist ja völlig irre. Dann alle sind so voll. Die Leute sitzen hinter dir, die sind so wie, Mann, das ist mein fünfter Sprung heute. Ja. Weißt, für die ist es so, ja, komm. Aber natürlich völlig nervös. Aber die haben einen guten Job gemacht, das einem die Nervosität zu nehmen und einen so ein bisschen hochzuhypen.
Und wie dann, haben die das gemacht?
Also die waren einfach auch so wie, ja, let's go, und dann so, it's gonna be nice. Also die haben einfach dann auch so gefilmt mit der GoPro natürlich so und einfach so ein bisschen gute Stimmung gesorgt. Ah, ja. Da haben mich auch Fragen gestellt und halt auch zu die Angst genommen, so wie, es wird schon alles passen und macht dir keinen Kopf. Und
spricht da jemand so negativ? Also ich meine, so Absturzraten oder so, oder ist das komplett negativ? Das wäre
geschäftsschädigend, glaube ich. Das würden die nicht machen, nee.
Also wird eher Stimmung gemacht.
Gut. Ja.
Ich kann ja sagen, dass du eine Einweisung bekommst, so mit riesigen Nebenwirkungen und so.
Also ein bisschen
stürzen so eine Dinge ab?
Ich hoffe nicht,
Ich denke mal, bei der heutigen Technik ist alles so
routiniert, wenn das Wetter nicht... Die haben ja auch noch einen zweiten Fallschirm und der meinte dann auch so, so ist der Ablauf, sollten wir den zweiten Fallschirm brauchen, dann lasse ich dich in dem Moment wissen. Also das wirst du dann schon merken. So.
Okay, zwei Fallschirme.
Genau, von daher ist es relativ sicher, würde ich sagen.
Und beim Landen kann auch, er macht das eigentlich, oder?
Ja, man muss die Beine so hoch machen, wie es nur geht, weil sonst kannst du das, die Beine brechen halt. Ne? Du schlitterst dann quasi mit den Beinen nach oben, so auf den Erdboden, genau, und landest sozusagen auf deinem Hintern.
Ich denke, da hast du ja jetzt, er ist ja, macht das ja regelmäßig, ja. Aber trotzdem, wenn du dann so einen Dilettanten oder weiß ich nicht was, der kann ja auch nochmal haufenweise Ärger reinbringen.
Mhm. Absolut, die geben dir schon klare Anweisungen. Auch so wie, so erst jetzt Arme öffnen, wenn ich sage, dass du die Arme öffnest, und ich tippe dir auf die Schulter und keine Ahnung, und wenn ich sage Beine hoch, dann machst du auch die Beine hoch. Also die machen das schon.
Mit Autorität.
So, ja, na klar, musst du auch. In dem Moment muss ja schnell gehen.
Du hast ja Touris, die das so Lust und Laune machen. Ja. Die können,
ich will alles daran verrückt.
Die können sonst da was machen.
Aber was war das mindblowing? Und alles hat sich, deine Sichtweise aufs Leben hat sich verändert?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, das war das meiste Adrenalin, was ich jemals in meinem Körper hatte. Das war mal interessant, das zu spüren, wenn der ganze Körper im Adrenalinrausch ist. Und
wie gehst du damit um?
Ich hatte erstmal komplettes Schleudertrauma den ganzen Tag, mir war schlecht, aber danach, also es hat sich dann nach ein paar Stunden wieder gefangen, aber mir war erstmal körperlich echt ein bisschen schlecht, auch ich habe Probleme mit Druckausgleich in den Ohren, das war auch ein Ding, es hat schon ordentlich geknallt und danach, man fällt sich erstmal in die Arme und ist einfach froh, dass man lebt, ne? Es ist wirklich so, dass erstmal der ganze, fällt erstmal ab, der ganze Druck. Und das ist ein schönes, befreiendes Gefühl, würde ich sagen.
Ja.
Und während des schreist du, bist du still?
Kannst du nicht schreien. Du kriegst so viel Luft in deinen Mund, der bläst sich auf. Ach, und die so aus. Und du kannst, selbst wenn du willst, kriegst du keinen Ton raus. Keine Chance.
Also du bist...
Ja, ich habe versucht zu schreien, es geht nicht. Ja, genau. Oh. Ja. Da ist noch so eine Schutzbrille drauf, aber absolut keine Chance.
Ah, Adrenalin.
Geil. Mhm. Ja.
Also das war dein Augen zu und durch
Erlebnis. Das war mein Augen zu und durch Erlebnis.
Hast du dir das vorgenommen, als du hierher gekommen bist, dass du das sagst?
Nee, nicht du, dass vorgenommen. Die Frage kommt? Ich wusste, dass die Frage kommt.
Okay.
Aber nee, das ist vom Gefühl her einfach am naheliegendsten. Ich habe mir jetzt nichts. Ich habe generell dachte ich mir so, ich mache einfach alles spontan.
Hast du schon ein paar Folgen von diesem Podcast gehört?
Ich habe schon einige
Folgen. Gibt's eine Lieblingsfolge?
Eine Lieblingsfolge. Ich mochte die von der Alm sehr. Also die einmal mit Melissa, Simone und Jen, liebe Grüße. Und mit Friedrich und Lynn mochte ich sehr gerne. Aber auch jetzt die ich kürzlich gehört habe, jetzt war die von Bounty, ist die aktuelle, die ich jetzt als letztes gehört hatte. Genau, ja. Die fand ich auch sehr cool. Fand ich total super.
Ja, der macht Spaß.
Ja, voll. Also allein auch, wie er redet, das hat sehr Spaß gemacht zuzuhören. Ja.
Ja, cool. Ich habe mir vorgenommen, dass ich das jetzt einmal frage.
Ich habe mich gerade gefragt, was dein Bedürfnis oder die warum Folgen, du das fragst.
Die ein bisschen verbinden miteinander, die jetzt sozusagen bei Marco zuhören, die hören dann danach nochmal bei Bounty
rein. Genau, hört da nochmal rein.
Und so vernetzen sich alle und verbinden sich. Ach, und ich finde es ein schönes Gefühl, dass Kolleginnen dann übereinander sprechen.
Finde ich auch.
Das war mein Ansinnen sozusagen. Mhm. Und weil er ja auch den Community-Building-Gedanken hat, habe ich das jetzt mich einfach jetzt hier getraut. Schön. Wenn man sich von dir tätowieren lassen möchte, was muss man machen?
Auf Instagram DM schreiben. Einfach, ja, ich benutze das über Instagram, da habe ich alles in einem Ordner, kann das zu gegebener Zeit abarbeiten. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber ich versuche nicht länger als 3 Tage die Nachrichten liegen zu lassen. Die Leute sind auch sehr geduldig zum Glück mit mir. Es passiert selten, dass man, es kommt vor, aber es passiert selten, dass Leute dann am Wochenende noch so nachts schreiben und dann am Sonntagmorgen noch Fragezeichen schicken und so. Ich mir auch denke, okay, das muss da nicht sein. Die meisten sind aber sehr respektvoll und es passt so. Aber hat auch Nachteile. Es geht dann eher in dieses Chatten über und man zieht den Leuten erstmal jede Info aus der Nase. Deswegen habe ich auch so ein How-to-Book in meinen Highlights.
Ja.
Und wenn Leute fragen, wie das geht, dann schicke ich denen meistens das Highlight und sage so, ey, guck mal hier rein, schick mir am besten die Infos und dann geht es ruckzuck.
Sehr gut. Mhm. Gibt's was, was du aktuell gerade super gerne tätowieren würdest? Und wenn das jetzt jemand hört, dann soll er sich melden oder sie? Hättest du Wish wanted to?
Ja, und zwar aus dem Podcast von mit Bounty, diesen Rattenkönig. Ich glaube, da hätte ich Bock drauf als Motiv.
Sehr gut.
Das finde ich, das habe ich gehört und dachte zu mir, geil, das ist super geil. Ja.
Ja, dann habt ihr gehört, wenn ihr Bock habt auf den Rattenkönig von Marco Gruschwitz, also satanische so Pferde, ja. Dann geht ihr aufs Profil, im Highlight ist das alles erklärt. Und damit schließen wir diese wunderschöne Episode und wünschen allen einen schönen Tag. Danke, dass du hier warst.
Vielen Dank, war sehr schön.
Voll inspirierend für mich, danke fürs Kennenlernen.
Und danke
eine
auch.
Eine Heimreise wünsche ich noch.
Vielen Dank.
Tschüss, alle.
Augen zu und durch ist eine Produktion von Here and Now Studios. Executive Producers sind wie immer Sebastian Domaschke und ich, Antonia Polkin. Line Producer und Redaktion auch Sebastian Domaschke und Antonia Polkin. Ciao.